hier. Aus. Hierher. Komm zu, Frauli. Hierher. Verdammt.
Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre Goldfische. Die Talkschnauzen. Es ist Montag, ihr seid angekommen in einer neuen Woche. Ich bin Melanie und es ist hier eine neue Folge der Talkschnauzen. Und ich sitze natürlich hier mal wieder nicht alleine, sondern es gibt heute eine Verbindung zwischen Berlin und Köln und zwischen Melanie und Sammy. Sammy ist zu Besuch und zwar schon zum zweiten Mal zu Gast im Podcast Die Talkschnauzen und ich freue mich riesig und bin unfassbar gespannt, über was wir heute reden werden. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Melanie. Ich starte einfach mal ganz anders. Ich heiße Sammy, auch wenn mich ja ganz viele Sammy nennen. Und ich habe letztlich nochmal drüber nachgedacht. Vor Jahren habe ich Sammy Deluxe kennengelernt, der das Glück hat, das Y am Ende zu haben. Deswegen sagt jeder Sammy. Und das ist aber eigentlich falsch bei seinem Namen. Er müsste eigentlich auch mit I geschrieben werden, weil er auch aus dem nordafrikanischen Raum kommt. Also ganz spannend. Also Sammy höre ich genauso drauf, aber Sammy mag ich tatsächlich selber lieber.
Okay, und weißt du, warum ich deinen Nachnamen vermieden habe, weil ich gedacht habe,
Ja, bei dem Namen ist es genau das Gleiche. Da muss ich ja auch immer erklären. Also alles gut. Ich kann
und ich
mit.
Dachte so, ich mache hier mal eine sichere Bank draus und nenne nur den Vornamen, weil ich nämlich gerade noch ein Video von Perdita gesehen habe, wo sie dein neues Buch vorstellt und sagt Sammy. Und ich denke, ah, das ist falsch. Ich muss auf jeden Fall Sammy sagen. Hat ja super geklappt.
Genau, aber sie hatte bei dem Nachnamen dann noch einen kleinen Hakler drin. Also von daher, ich kenne alle Varianten, aber ich freue mich, tierisch da zu sein. Also bei dir sein oder mal wieder da zu sein.
Dann versuche ich es jetzt mal. Da müsste es ja Sammy El Ayashi sein.
Exakt.
No, weil sie hat
Perfekt.
nämlich El Ayashi gesagt und da dachte ich, das stimmt auf gar keinen Fall.
Ja, genau.
So.
Ja, absolut perfekt.
Also,
Genau
wenn du das
richtig.
dritte Mal zu Besuch kommst, dann habe ich es drauf.
Sehr gerne.
Also,
Sehr
Sammy
gut.
ist zu Besuch. Das ist auch viel gefälliger. Also, man ist ja viel geneigt, das Sammy zu sagen, weil man das irgendwie, weil einem das bekannter vorkommt als Sammy. Und deswegen habe ich
Ja.
gedacht, der Typ ist so besonders, ich muss den Sammy nennen.
Ich bin nicht
Hallo.
besonders. Ich bin ganz normal und genauso manchmal chaotisch im Leben und auch ganz klar strukturiert. Ganz normal, glaube ich, wie fast jeder.
Okay, aber dann lass uns darauf einigen, dass du besonders im Umgang mit Hunden bist oder in dem, wie du Begegnungen oder das Zusammenleben mit Hunden interpretierst im Vergleich zum 0815 Otto Normal, das ist mein erster Hund, Konsument, Kunde, Teilnehmer, was auch immer. Oder?
Ob das was Besonderes ist, weiß ich nicht. Ich fände es viel schöner, wenn es was Normales wird oder wieder normaler wird. Also ich glaube, dass es immer schon Menschen gab, die sehr natürlich mit Hunden umgegangen sind, viele Dinge gut betrachtet haben, sehr früh gut betrachtet haben. Aber wir leben in einer Welt, wo es immer um Vereinfachung geht, um noch effizienter zu sein. Und ich glaube, das ist mit Hunden nicht möglich, sondern sie verlangen von uns ganz, ganz viel tägliche Präsenz, ohne sich groß machen zu müssen. Sie verlangen vielleicht auch Halt, Struktur, Ideen, die man mitgehen kann, Dinge, die man hinterfragen kann. Und das beleuchte ich ganz viel in meiner Arbeit und versuche das Menschen näher zu bringen. Platt gesagt, ich versuche Menschen wieder ins Bauchgefühl oder ins Lebensgefühl zu bringen. Und da haben wir alle, glaube ich, viel verlernt.
Ja, diesen einen Satz, mit dem du das Ganze eingeleitet hast, wir leben in einer Welt der Vereinfachung, aber das ist mit Hunden nicht möglich. Das kann man sich ja schon tatsächlich in Times New Roman ausdrucken und dann über den Latte Macchiato-Spruch in die Küche hängen, oder?
Das weiß ich nicht.
Doch.
Ich mach mir ja keine Gedanken über Sprüche oder über wie formuliere ich einen Satz, sondern manche kommen tatsächlich dann spontan so raus. Und das würde ich auch nie selber so niederschreiben können. Deswegen habe ich ja immer das Glück, oder die letzten beiden Bücher hatte ich eine unglaublich tolle Begleitung, eine Mitautorin, die genau die Dinge eingefangen hat, also die mich viel begleitet hat, mit der ich viel im engen Austausch war. Und die hat genau solche Sätze immer wieder aufgefangen, niedergeschrieben. Dann habe ich jetzt so eine kleine Sammlung von Dingen, wo ich nicht wusste, dass ich sie jemals gesagt habe, weil natürlich auch KursteilnehmerInnen Dinge mitschreiben und mir dann auch schicken. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, wenn man dann die Sachen nochmal liest. Wie war der Satz gerade eben nochmal, den ich gesagt habe? Also, so, das ist dann bei mir ja, es ist so manchmal vielleicht auch selbstverständlich. Und ja, dann passieren Sätze, die vielleicht aber auch tiefgreifender sind.
Aber spulen wir nochmal zurück, für diejenigen, die sagen, ich kenne weder Sammy noch Sammy. Wen haben wir hier? Wen haben wir hier im Podcast? Also, so wie ich dich wahrgenommen habe, ich war einmal bei dir in einem Seminar. Das ist aber auch schon wirklich ganz doll lange her. Da hatten wir,
2014 oder 15 war es, glaube
auf
ich,
jeden Fall hatten wir
Berlin.
beide deutlich weniger graue Haare, so wie ich gerade feststelle.
Ja.
Das ist mal Fakt. Aber schön, dass wir zusammen altern. Genau. Und ich kenne dich oder ich nehme dich natürlich wahr, als wenn es um Longieren geht, dann kommt man an deinem Namen nicht vorbei. Das ist so, das hat man so ganz fest mit dir verbunden in meiner Wahrnehmung. Aber auch wenn es darum geht, körpersprachlich mit dem Hund zu arbeiten, wie du schon gesagt hast, aus dem Bauchgefühl heraus mit dem Hund zu arbeiten, in eine, ich nenne es mal natürliche Kommunikation, also zumindest aus der Sicht des Hundes, mit dem Hund zu gehen. Und so eine, ja, so eine ganz andere Verbindung, die über, oh, der kann Sitz, der kann Platz, der kann Bleib und der kann hängen und sich totstellen, wenn ich das mache, mit dem Hund hinausgeht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mir dich vorstellen kann als jemand, der sowas mit seinen Hunden macht. So, ich lege hier mal ein Leckerli hin und dann gehen wir mal 3 Schritte weiter und dann darfst du dir das holen. So, da sehe ich dich tatsächlich irgendwie so gar nicht. Genau, dann bist du natürlich also Hundetrainer. Du kommst, glaube ich, auch aus dieser Kahnes-Ecke, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Nein,
Du, nein?
nein,
Okay,
nein,
alles klar.
nein.
Dann kommst du nicht aus der Kahnes-Ecke, aber du bist auf jeden Fall Hundetrainer. Du gibst ganz viele Workshops und Seminare. Ich weiß gar nicht, ob du als Hundetrainer so, ob man eine Einzelstunde noch bei dir buchen kann oder ob man dich nur auf Seminaren und Workshops und so erleben darf. Du bist Buchautor, hast du schon gesagt. Und da würde ich jetzt gerne von dir ganz viele Ergänzungen haben und Lückenfüller und eine kleine Vorstellung, die wahrscheinlich schon, dann müssen wir wahrscheinlich schon in die zweite Folge gehen, weil das so allumfassend ist, was du bisher in der Zeit mit dem Hund. Und ich blicke in ein cooles Wohnzimmer, das habe ich aber letztes Mal schon, wo ich dachte, ich würde da sofort einziehen.
Ja, das ist aber ein anderes Wohnzimmer. Das ist, und beim letzten Mal waren wir im Wohn- und Essbereich im unteren Teil unseres Hauses und jetzt bin ich oben und im Dachstuhl im eigentlichen Wohnzimmer. Genau, da habe ich
Was
mir
mein
so mein,
Wunsch nur noch verstärkt.
ja, mein kleines Podcast-Studio eingerichtet.
Ja.
Genau, also ich schließe mal da an. Es hörte sich gerade so kategorisch an. Also ich habe damals eine praktische Woche bei Karnes gemacht, habe aber nicht dort die Ausbildung gemacht. Die habe ich dann am Ende bei Document gemacht. Aber wie ich heute Morgen feststellte, das Ganze ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Bin seit vielen, vielen Jahren als selbstständiger Dozent unterwegs, mache Workshops für HundehalterInnen und TrainerInnen. Das Longieren war so der ursprüngliche Schwerpunkt. Ich glaube auch vor 17 Jahren, als ich mit dem Longieren angefangen habe, ich das Phänomen wahrgenommen habe, was alles so am Kreis an Kommunikation entstehen kann. Da ist ja erst nach und nach immer mehr Körpersprachlichkeit reingekommen. Ich glaube, ich war genauso wie jeder, fast jeder irgendwann mal an dem Punkt, wo man auch Peng und Tricks gemacht hat. Also ich bin sehr früh mit Hunden in Berührung gekommen und da habe ich solche Dinge natürlich auch gemacht. Also heute schießt man nicht mehr auf Hunde und macht auch keinen Peng mehr. Ich finde, das passt auch nicht mehr in die Zeit. Nicht nur, weil es nur ein Trick ist, sondern ich finde es irgendwie nicht so angemessen. Aber trotzdem interessieren mich immer wieder Dinge, wie gehen Kolleginnen und Kollegen ran. Meine Neugier ist immer noch da bei allen Sachen. Ich will Dinge verstehen, ich will Dinge beleuchten und ich sage auch nicht, dass es nur so geht, wie ich es versuche zu erklären, sondern ich glaube, es geht ganz, ganz viel über den Austausch miteinander. Warum macht man das? Man muss Dinge verstehen, um sie vielleicht auch bewerten zu können und manche Dinge auch zusammenfügen zu können. Also wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden, sodass was Cooles draus wird? Das ist so mein Anspruch. Gehe selber gerne noch zur Fortbildung, komme viel zu selten dazu, weil ich im Jahr etwa 50 Seminare gebe. Roundabout. Genau, vorgestern hatte ich eine super gute Fortbildung in einer Huta, die auch gleichzeitig noch Dog Walken. Und es war dann auch nochmal ein ganz anderes Klientel. Das war echt spannend. Also, welche Ansprüche hat man dort? Wo geht man in die Arbeit rein? Und da erlebe ich gerade ganz, ganz viel als Buchautor. Habe ich jetzt auch, also das neue Buch kommt jetzt raus, aktuell. Und da geht es jetzt, merkt man, ja, Social Media ist dann echt nochmal was anderes. Die anderen Bücher, das erste kam vor 11 Jahren raus, 10, nee, vor 10 Jahren. Das zweite vor 3 Jahren. Und was jetzt alles so läuft an Promotion beziehungsweise Anfragen. Also ich mache am kommenden Sonntag meine erste Lesung. Also indirekt, ich mache keine klassische Lesung. Wir mussten auch verlagern aus dem Buchladen dann doch ins Bürgerzentrum gegenüber, weil doch mehr Anmeldungen da waren. Ich wollte eigentlich in so einem kleinen, beschaulichen Buchladen irgendwie sitzen und Tee trinkenderweise irgendwie lesen. Jetzt wird es doch eine größere Veranstaltung. Aber das bin ich, ein Teil von mir. Ich lebe in Köln, das hast du gerade schon gesagt. Wir haben 3 Kinder, meine Frau und ich. Wir haben 4 Hunde, die mit uns hier leben. Ja, ich glaube, mehr kann ich gerade gar nicht so zu mir erzählen.
Du könntest uns verraten, wie deine Bücher
Ah, wie
heißen.
meine Bücher heißen, ja. Also natürlich, ne, körpersprachliches Longieren mit Hund, das war das erste. Dann der zugewandte Hund, das ist das zweite Buch. Jetzt das dritte heißt Leinenführigkeit, der orientierte Hund. Alle 3 im Kosmos Verlag erschienen. Und meine Co-Autorin bei den letzten beiden Büchern war René Herrnkind. Oder ist meine Co-Autorin und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit, weil sie genau meine Schwächen, da ist sie stark drin und das bringt uns gut zusammen.
Das ist total spannend. Ich habe ja irgendwann auch mal Bücher geschrieben und stelle mir das total toll vor, wenn man eine Co-Autorin hat, aber auch eine Herausforderung. Also man muss sich, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen, weil das ja auch ein Vertrauen ist, dass derjenige das, was man selber transportieren möchte, dann auch in Worte fasst und sich da selber auch rausnimmt. Also nicht so, ich würde das ja anders sehen oder wie kann man das denn so machen oder oh, ich habe da, das ist zwar nicht ganz das, was Sammy meint, aber ich habe da eine ganz tolle andere Idee für diesen Absatz oder sowas. Das muss ja dann tatsächlich auch funktionieren und ich frage mich, ob es mehr Arbeit ist, es selber zu schreiben oder dann alles durchzulesen, was jemand anders geschrieben hat und sich da selber nochmal zu suchen.
Also in der Kombination mit René ging es von Anfang an bombastisch gut. Also wir ergänzen uns da, da gab es auch keine ich oder du, sondern wir haben Ping-Pong gespielt im Grunde. Und da ist ein Mensch, die unglaublich erfahren ist, was die Arbeit mit Sprache angeht, als Journalistin, langjährige Journalistin. Sie könnte auch schon eigentlich in Rente sein, aber sie hat immer noch Spaß an den Sachen, die sie tut. Und dadurch kommen wir, kennt meine Arbeit, das war Grundbedingung oder daraus ist es entstanden. Und da sind wir beide sehr unprätentiös. Also wir kommen da sehr, sehr gut zusammen. Sie hat einen wahnsinnigen Überblick über immer wieder in die Struktur reinzugucken, aber auch nachzufragen. Du, Sammy, ich habe die Übung jetzt gerade nochmal praktiziert und fehlt da nicht ein kleines Stück? So, und dann geht man nochmal ganz anders in die Geschichte rein und guckt nochmal drauf und sagt, ah ja, stimmt. Also weil es manchmal für mich ja so selbstverständlich ist, das, was ich tue. Ja, also wie ich im stabilen Stand stehe, wie ich blicke peripher. Also dann vergisst man den Satz dazu zu sagen, okay, nimm mal deinen Blick hoch und nimm deinen Hund nur peripher wahr. Und dann ist René halt mindestens da Gold wert, wo sie sagen, nee, Moment mal, da fehlt genau die Stelle und da müssen wir nochmal drauf schauen. Und das ist im Grunde so ein bisschen so ein Mix aus Co-Lektorat, aber in direkter Form eben auch als Ansprechpartner und nicht am Ende, wenn irgendwas steht, nochmal alles über Bord zu werfen und neu zu starten. Und ein Eingeständnis an mich selber. Also ich bin verbal, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich kann Dinge sehr, sehr gut erklären. Also das ist meine Stärke. Aber auch rückblickend in der Schule haben alle darauf gewartet, dass endlich 50% mündlich und 50% schriftlich zählen. Denn meine schriftlichen Ausführungen waren immer so, dass ich alles geschafft habe. Ich habe 2 Staatsexamina geschafft und war im Anwaltsberuf auch voll integriert und voll tätig. Da kam mir natürlich auch zu Pass, dass ich diktieren konnte. Also ich weiß, ab dem Tag, wo ich das Diktiergerät nehmen konnte, war meine Arbeit viel, viel entspannter. Und also mit Sprache zu arbeiten, ja, aber das ist dann ein Eingeständnis auch, dass mich schriftliche Dinge dann durchaus auch anstrengen. Ja.
Zu dem Buch, also dieser Podcast wird ein bisschen später erscheinen. Also jetzt ist gerade die heiße Phase, aber der Podcast kommt ein
Alles
bisschen
gut.
später raus. Das heißt, also wer das Buch bis jetzt noch nicht hat, Leute, jetzt wird es aber wirklich Zeit. Und bevor ich mit dir über dein Verständnis vom Zusammenleben mit Hund sprechen möchte, nochmal die Frage, was für Seminare besuchst du denn noch?
Also ich habe besuche immer wieder gerne, gar nicht nur zwingend Hundeseminare, aber ganz viel Themen, Achtsamkeit, wie gehe ich mit mir um, wie nehme ich andere wahr. Sensible Sprache ist ein Thema in der Arbeit. Es gelingt nicht immer, wenn man wirklich merkt, man hat Automatismen, sprachliche Automatismen. Und da versuche ich mich immer wieder fortzubilden. Dann schaue ich durchaus mir gerne Kollegen, Kolleginnen und Kollegen an, weil ich aber auch gerne im Austausch mit Kolleginnen bin. Und dann ist es manchmal auch nur ein kurzer Schnack, manchmal auch nur, kannst du mal draufschauen. Also ich finde, dass man viel, viel mehr in dem Miteinander leben kann. Und das versuche ich mindestens ein bis dreimal im Jahr. Und dann kann es auch mal spontan sein. Dann gönne ich mir einmal im Jahr, im nächsten Jahr, wenn wir es zweimal machen, auch mit einem Kollegen zusammen einen Workshop zu machen. Und das ist ein schöner Moment, weil man, wenn man so eine Doppel-Dozententätigkeit hat, gibt es schon die Momente, wo man das auch als Repetitorium beziehungsweise nochmal eine Neubetrachtung von Dingen sehen kann. Und das macht mir mit Chris Deschel unglaublich viel Spaß. Also da sind wir gut auf Augenhöhe. Dann habe ich natürlich auch das Glück, dass ich viele Webinare mir immer wieder anschauen kann. Im Kosmos Verlag, also im hauseigenen Verlag natürlich auch zu sagen, okay, da gehe ich mal rein. Dann bietet kynologisch auch für die Dozentinnen auch Fortbildungsmöglichkeiten. Also es gibt viele Sachen, also die Science-Serie ist super spannend. Und das nehme ich auch für mich bewusst als Fortbildung. Ne? Rassekunde-Geschichten von Gerd Leder sind halt immer wieder ein Erlebnis, wenn man da nochmal so ein kurzes Ohr hat oder Begegnungen hat.
Das ist auch
Und
so ein Faktotum, ne? Gerd Leder, oder?
ja, total. Ne? Also ich sage ja immer wieder, ich sag's auch hier nochmal. Also, wer sich jetzt mal 2 Jahre, wer Lust hat, sich 2 Jahre lang an seine Fersen zu heften, wird wahrscheinlich eine super gute Nachfolgeposition im deutschsprachigen Raum einnehmen. Und wir brauchen Menschen, die tiefer gehende Kenntnisse über Rassen haben. Und wir können über alles sprechen, aber wir müssen immer wieder drauf schauen, was war denn ursprünglich mal die genetische Idee dabei? Nicht, dass nur Genetik eine Rolle spielt, aber sie spielt immer wieder eine Rolle. Und über gewisse Hundetypen, zumindest mal im Ursprung, sollte man sich Gedanken machen. Und dann gucke ich hier gerade so dann gucke ich so nach rechts rüber, da hab ich den Reber stehen, wo ich immer mal wieder reinschaue. Also, wie war die Rasse? Immer die Differenzierung, wie war eine Rasse objektiv beschrieben und wie ist eine Rasse verkaufstechnisch beschrieben? Also da sind ja Riesenunterschiede. Also als derjenige, der Rasseliebhaber ist, beschreibe ich natürlich viele Dinge auch natürlich viel, viel liebhaberhafter und vielleicht auch manchmal beschönigender als jemand, der das erstmal objektiv betrachtet. Was war der Sinn, was war der Zweck? Und wie sahen sie vielleicht auch ursprünglich mal aus? Also auch da haben sich ja im Laufe der Jahre die Hundetypen ein wenig verändert und das dementsprechend das Erscheinungsbild, Phänotypen.
Ich hab vor Jahren ein Seminar bei Gerd Leder gemacht, natürlich. Also ich mache das ja super gern und da ging es auch einmal um Jagdhunde und einmal, glaube ich, um Rasse. Und da hat er den wirklich sehr witzigen Satz gesagt. Er meinte, wenn das mit der Züchtung bei uns so weitergeht, dann wird es irgendwann den Yorkshire Terrier geben, der schon mit Flexleine auf die Welt kommt. Lustig.
Naja,
Das
ja,
ist mir
also ich
sehr in
meine, das ist ja,
Erinnerung geblieben,
das ist ja
aber.
das Schlimme, ne? Also wir können uns ja mit Rassen so krass, können ja Menschen Dinge vollziehen. Über wenige Jahre veränderst du ein komplettes Bild und das ist schon ein extremes Austoben. Gleichzeitig schafft sich jeder den Hund, findet ja fast jeder den Hundetypen, von dem er angesprochen wird, was ja auch spannend ist. Also und gleichzeitig erleben wir immer mehr kranke Hunde, anfälligere Hunde. Und das ist so ein Punkt, wo man natürlich drauf schauen muss, dass man Gesundheit erhält. Und das geht vielleicht nicht immer, wenn es nur die gleiche Rasse ist oder nur eine Rasse bleibt. Also man braucht vielleicht immer mal externe Zugewinnung sozusagen.
Ja. Also ich kenne mich mit diesen ganzen, ich hatte, glaube ich, noch nie einen Rassehund. Also ich habe ja immer das Gerettete von der Straße oder aus irgendwelchen Tierschützen und immer Mischlinge. Und wenn ich jetzt aber, ich bin ja bei Zima und Falk in der Ausbildung, da hast du ja auch, da gehst du ja auch ein und aus quasi, glaube ich, ne? Also da bist du ja auch, gibt es ja auch deine
Ja.
Seminare. Und ich bin, also normalerweise wäre ich jetzt, also die Hundetrainerausbildung, die ich online angefangen habe, um dann endlich mal da einen Haken hinterzumachen, weil ich mir die ganze Zeit überlegt habe, ob ich das will oder nicht. Also ich will nicht als Hundetrainer arbeiten, aber ich mag dieses Wissen mir anschaufeln und dann irgendwann vielleicht auch zu sagen, ja, ich bin auch Hundetrainer, das nützt mir dann vielleicht auch für das, was ich mache, dann irgendwann mal. Und jetzt habe ich auch einen ganz guten Anreiz, weil wir gerade einen neuen Tierschutzverein gründen und da bin ich ein Teil davon. Das ist so eine ganz kleine Truppe von irgendwelchen Powerweibern, wo ich denke, okay, damit kann ich klarkommen, weil sonst diese großen Vereine, das ist ja ein Vereinsgedöns, das ist überhaupt nicht meins. Also ich mag kurze Wege und schnelle Entscheidungen. Und wenn es um Hunde geht und nicht um persönliche Befindlichkeiten oder ich bin jetzt hier dabei, damit ich Aufmerksamkeit habe, aber es ist mir alles zu anstrengend. Und wenn das dann so Behörden geworden sind, so große Vereine, das ist mir auch zu anstrengend. Und da habe ich gesagt, okay, das macht ja dann Sinn, wenn ich dann dieses Hundetrainerwissen habe, um das im Tierschutz anwenden zu können. Das finde ich eine super tolle, spannende Idee für mich. Also dann die Hunde, die wir vermitteln, gut einschätzen können, unterstützen, wenn da irgendwelche Probleme gibt bei den ersten Schritten, bla bla bla. Und jetzt bin ich von dem komplett weit weg, von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Genau. Ach so. Und die Hundetrainerausbildung ist aktuell, glaube ich, bei Lektion 7 oder 8. Ich bin bei Lektion 1, stabil seit 5 Monaten, komme
Ja.
nicht vorwärts. Genau. Also da.
Aber das ist ja auch eine Sache, das machen ja inzwischen viele, die einfach nur Hunde interessiert sind und mehr wissen wollen und das vielleicht auch mal kontinuierlich. Die besuchen ja ganz häufig inzwischen HundetrainerInnen-Fortbildung bei verschiedenen Institutionen, kurz oder lang, umfangreich oder weniger umfangreich. Aber ich glaube, daran merkt man, dass das Interesse am Hund, am Verstehen von Verhalten unglaublich hoch ist. Es gehört am Ende ja noch viel, viel mehr dazu. Es ist ja nicht nur der Hund, sondern man muss mit Menschen umgehen können. Man muss einen Blick für das Mensch-Hund-Team haben, für die Konstellation, für die Gemeinschaft, die einem da begegnet, welche Ansprüche da drin sind. Aber im Kern erstmal verstehen und Wissen ansammeln. Das ist ein riesiger Punkt und den nehme ich natürlich überall wahr. Ob dann jeder als Trainer oder Trainerin arbeiten soll, lasse ich mal stehen, aber ich finde es phänomenal, wie viele Menschen sich gerne fortbilden wollen und es auch tun. Und das ist schon ein Riesending. In dem Beruf selber ist natürlich umfangreich. Und dann noch ein Satz. Ich bin ja immer derjenige, der sagt, ne, wir reden immer über Rassehunde. Es sind ursprünglich alles mal zusammengewürfelte Hunde. Wir haben dann nur über einen langen Zeitraum immer wieder die gleichen Hunde verpaart. Aber im Grunde sind alle unsere Hunde sind Mischlinge. Und wenn man sich anschaut, über welche Bahnen, über welche Kanäle gleiche Hundetypen weltweit auftreten oder zumindest auf dem kompletten europäischen Kontinent, mit riesigen Distanzen. Also ähnliche Hundetypen, die aber eigentlich auf den ersten Blick gar nicht verwandt sein können, aber für die gleichen Eigenschaften gezüchtet sind, sogar ähnlich aussehen. Dann merken wir, okay, da haben ja ganz frühzeitig Verpaarungen stattgefunden, die ja nicht mal eben, also da ist nicht der irische Wolfshund durch die Gegend gelaufen und gesagt, so ich nur mit irischen Wolfshunden, sondern das ist ja jeweils entstanden. Und das meine ich ja, wir haben von Menschen hat natürlich immer weiter selektiert, aber wir reden im Grunde ja erstmal über den Hund. Punkt.
Also genau, was jetzt weiß ich auch wieder, wo ich vorhin hin wollte. Ich kenne mich mit Zucht nicht so gut aus und weiß auch gar nicht, ob ich da so tief rein möchte, weil alleine der Gedanke, wenn man irgendwohin selektiert oder irgendetwas Neues erfinden möchte, und das ist ja leider in vielen Bereichen so, auch im Bereich Hund, dass immer wieder, jetzt lass uns mal, also das ist mir neulich erst in meine Timeline geslidet, wie Menschen meines Alters heutzutage so sagen. Dass es einen Leoparden-Labrador gibt. Und da bin ich dann einfach raus. Und wenn ich mir dann überlege, okay, welche Wege haben die Welpen gemacht, bis man bei diesem Hund gelandet sind? Also wo sind die Welpen gelandet, die nicht gut waren oder die nicht brauchbar waren oder sowas? Und das passiert ja überall, wo es um Zucht geht. Und da hören dann meine Gedanken am besten schon auf, weil ich immer denke, boah, nee, Leute, um dann irgendwas Teures oder Tolles oder sowas wieder zu verkaufen und irgendein Bedürfnis bei den Menschen zu befriedigen. Und da versuche ich mal so eine Klammer zu machen zu dem, was du gesagt hast, auf die Frage, als Antwort auf die Frage, welche Seminare du noch besuchst. Und da hast du von Achtsamkeit und so geredet. Und das kann ich mir auch super gut vorstellen. Und habe, glaube ich, auch einen ganz guten Menschenradar. Und weiß aber nicht, ob ich Also so ein Seminar in heutigen Zeiten, findest du das nicht wahnsinnig anstrengend? Weil du hast natürlich die Hundehalter, die Bock haben auf Seminare, die triffst du, die sich weiterbilden, die Interesse am Hund haben, die auch Interesse daran haben, eben über diese Hundeerziehung, die aus einem Hundeverein von 1888 E.V. stammt, zu machen, sondern wirklich in die Verbindung mit dem Hund zu gehen und dieses Bindungsding, das ja über allem immer propagiert wird und mit dem sich jedes Leckerli besser verkaufen lässt oder jede Hundeleine ist eine Bindungsleine oder weiß der, jedes Seminar ist ein Bindungsseminar, sondern da wirklich in eine Verbindung mit dem Hund zu gehen und auch in ein Verständnis. Aber du hast eben auch auf der anderen Seite die, die sagen, oh, Leoparden-Labrador, das ist ja toll, das will ich als nächstes haben, sieht ja super aus. Also da gibt es, glaube ich, so eine große Spanne und die dann mit allem, was heutzutage noch so in der Welt los ist, dann noch achtsamer auf dem Schirm zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, wo ich hin will. Also dieses, manchmal habe ich, glaube ich, mehr Bock, Leute auszublenden, als da noch achtsamer hinzugucken, wie die so ticken, weil das ja in allen Belangen heute, finde ich, unfassbar anstrengend sein kann, wenn man so viel mitbekommt oder so weite Arme hat und so alles so seinen Geist so weit aufmacht und dann da alles ungefiltert irgendwie. Also brauchst du ja irgendeinen Schutzmechanismus oder irgendeinen Türsteher, der sagt, nee, du kommst hier nicht rein.
Also dafür liegt mir aber jeder einzelne Hund zu sehr am Herzen. Also jetzt nehmen wir
Aber
mal,
gerade das macht es doch dann schwierig, oder?
ja, aber es steht mir auch nicht zu bewerten, für wen entscheidet sich jemand. Also dann, ne,
Aber
ich
das
weiß ja
macht es auch
manchmal
nicht
nicht.
einfacher.
Ja, aber dem Ganzen erstmal doch wertfrei gegenüber aufzutreten, zu sagen, okay, aber was kann ich jetzt erstmal in diesem Moment tun, damit es euch beiden zukünftig noch besser miteinander geht, damit eure Beziehung sich noch anders entwickelt? Ich kann dafür sensibilisieren, dass es möglicherweise nicht die beste Kinderstube war, dass möglicherweise ganz viele Dinge. Also das ist ja ein Teil meines Auftrags oder meines inneren Auftrags, zu sagen, okay, ich weise Menschen schon darauf hin, dass eine gute Kinderstube ganz sinnvoll ist, dass ein gewisser Kontext durchaus hilfreich ist, dass Hunde, die frühzeitig mit Menschen in Kontakt sind, an vielen Stellen vielleicht auch empfänglicher sind, dass man sie berühren kann, dass man in körperlichen Kontakt gehen kann, dass Hunde, die lange auf sich alleine gestellt waren und nie mit Menschen in Kontakt waren, auch problematischer sind. Also das ist ja nicht, das eine ist besser als das andere. Da sind wir aber ja auch schnell wir verschieben ja auch ganz schnell Dinge. Also auch die Produktion von Nachwuchs aus dem Tierschutz ist halt auch ein riesiges Thema. Also es ist ähnlich wie in dem Rasse-Ding, aber es gibt auch gute Elemente zum Thema Rasse. Also es gibt Leute, die sich wirklich verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll damit auseinandersetzen, die wirklich auch sämtliche Stammbäume und Erbkrankheiten voll auf dem Schirm haben, die ein Anliegen haben, einen gesund zu züchten, die in einem Verband sind. Es gibt aber, wie du gerade eben sagtest, ne, je größer ein Verband ist, desto mehr Streitigkeiten und dann gibt es keine Einigkeit mehr. Und dann gibt es die Dissidenten und dann macht jeder nur noch sein Ding und dann gibt es auf einmal eine neue Farbe, die es aber vorher nicht gab. Also es ist schwierig zu überblicken, auch für jemanden, der sich professionell damit auseinandersetzt. Und noch schwieriger für den Menschen, der seit Jahren sich wünscht, einen Hund zu bekommen. Und den bekommt er jetzt auch noch, wie er ihn irgendwann mal auf einem Bild gesehen hat, eine Erinnerung hat, über den er was Tolles gehört hat, weil ein Nachbar zufällig so einen Hund hat. Und dieser Hund ist aber als Persönlichkeit total geil. Also ich gucke viel, viel mehr auf die Persönlichkeiten. Ich mache mir dann auf der anderen Seite natürlich Gedanken, wie kriege ich den Leopard Dog mal eben da rein? Also dann habe ich auf einmal eine Kreuzung aus einem Labrador und möglicherweise aus einem Catahoula und dann habe ich einen anderen Hundetypen als den Labrador, den da jemand haben wollte. Wäre ja aber die schnellste Möglichkeit. Ich fange an zu kreuzen mit Hundetypen, die vielleicht auf den ersten Blick ähnliche Körperbauten haben, aber für ganz andere Eigenschaften gezüchtet worden sind, die eine ganz andere Ernsthaftigkeit an den Tag legen, weil dann entstehen die Probleme. Ja, die Menschen kommen mit dem Hund, dann kann ich natürlich sagen, wie kann man nur, so jetzt mal ganz übertrieben gesagt, oder ich gucke drauf und sage, okay, machen wir doch einmal bewusst. Also weiß man tatsächlich was über die Verpaarung? Was wurde dir darüber mitgeteilt? Wie ist dein Hund denn jetzt bis hierher? Häufig sind sie ja unauffällig bis zum 8. Monat und ab dem 8. Monat machen sie auf einmal ein Aggressions- und jagliches Thema auf, das nochmal ein anderes Kaliber haben kann. Es gibt auch welche, die ganz entspannt mitlaufen. Und dafür muss man dann Menschen sensibilisieren. Okay, wie kommen wir hier gut zusammen? Ich bin selber natürlich in einer, ich würde fast sagen, in einer sehr komfortablen Situation. Weil die Menschen, die inzwischen zu meinen Seminaren kommen und zu meinen Workshops kommen, die haben sich schon ein Stück mit meiner Arbeit auseinandergesetzt, meistens. Die wissen und wollen mehr wissen über den Hund, wollen Verständnis für sich selber bekommen. Also ich mache ja auch alles in meinen Workshops, dass ich erstmal mit dem Menschen arbeite. Ich arbeite ja nicht zunächst mal nicht am Hund, sondern ich lasse den Menschen erstmal ein Körpergefühl wahrnehmen, seinen eigenen Körper wahrnehmen, motorische Abläufe und plötzlich merken Leute, ich dachte, also die stellen dann fest, sie dachten, sie könnten gehen und auf einmal merken sie, dass es nicht mehr so ist, weil man sich normalerweise über Bewegung keine Gedanken macht. Also ne, man bewegt sich, die Beine laufen, der Oberkörper ist irgendwie da, aber das, was alles im Körper passieren kann, dazu haben sie kein Bewusstsein. Also dadurch bin ich in einer komfortablen Situation. Anders ist es natürlich dann, wenn ich Vorträge mache, wenn ich eine Abendveranstaltung habe, da gehe ich natürlich auch drauf ein, was passiert an vielen Stellen, wie wichtig ist das Zusammenleben frühzeitig, wie wichtig ist Genetik vielleicht auch. Also wenn ich ein Thema habe mit Aggression, dann gucke ich vielleicht auf einige Hundetypen, selbst wenn sie mir optisch gefallen würden, müsste ich halt vielleicht ein Stück dran vorbeischauen oder ich müsste auf einmal extrem wachsen, weil zumindest die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass er sowas aufmacht. Genauso Hunde, die wirklich noch aus jagdlichen Linien, also wo Mutter, Vater auch noch auf Jagd waren und das ist das tägliche Geschäft war, dem müsste ich auch klar sein, was möglicherweise auch jagdliche Interventionen angeht. Ja, zur Not lasse ich den Hund an der Leine. Also es gibt immer Möglichkeiten, aber es ist halt sehr, sehr komplex und deswegen wünsche ich mir viel, viel mehr Wissen. Also ich habe heute noch, jetzt fällt mir die Autorin nicht ein, aber ich habe heute ein Buch geschickt bekommen, was ich einfach erstmal von der Idee her gut finde. Da hat jemand ein Buch geschrieben, auf was kann ich denn vorwegschauen, bevor ich mir einen Hund anschaffe? Das ist ja das, was sich jede Trainerin wünscht.
Ich hoffe,
Na,
das wird ein Bestseller.
ja, na, ich habe es heute Morgen in der Post schon gehabt. Nur so ganz kurz drüber. Ich finde die Idee super. Ja, und das ist ja das, alle Kolleginnen und Kollegen bieten, oder viele, die meisten, bieten ja Beratung vor Kauf an. So, und Beratung vor Kauf heißt aber auch gemeinsames Gespräch eruieren, Erstgespräch führen. Wer seid ihr? Was habt ihr für Ideen? Wie soll der Hund leben? Das ist ja nicht, die Leute lang schon. Also ich habe mir den Hund schon ausgesucht, aber sagen Sie mir, was ich jetzt zu tun habe. Das ist ja keine Beratung vor Anschaffung. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel öffnen und dass es nicht nur um den Hund geht, das sage ich immer und immer wieder, sondern bin ich denn überhaupt dazu in der Lage, das zukünftig auszuführen? Bin ich bereit, dass nicht nur der Hund sich anpassen muss, sondern ich auch an manchen Stellen mich dem Hund anpasse oder den Bedürftigkeiten oder den Notwendigkeiten? Schaue ich mir nur einen Hund an, weil ich sage, boah, ich gehe total gern joggen, aber ansonsten bin ich nie zu Hause, bin dauerhaft unterwegs und ich schaffe mir einen Hund an, der mit meiner ständigen Unterwegssein gar nicht gut umgehen kann. Der braucht einen viel strukturierteren Ablauf, schon als Hundetyp eine Tendenz dazu. Aber stelle ich vielleicht dann individuell fest, was passiert, wenn ich auf einmal feststelle, dass mein Hund für meine Spontanität nicht geeignet ist, dass den Menschen Ansammlungen stressen, dass er damit ein Thema hat. Dann geht es ja auch darum, wäre ich dann bereit, auch ein Stück zurückzurudern? Also, ja, und passt das, was ich mir so vorstelle, auch am Ende in eine Gemeinschaft? Also, da sind ja alle daran beteiligt und da gucken halt viele Menschen drauf und sagen, ich möchte, dass der Hund sich anpasst, aber ich will so bleiben, wie ich bin. Ne, das ist alte Letterwerbung irgendwie, aber das geht nicht miteinander auf. Und natürlich kann ich dem Hund viele Dinge erklären. Dazu muss ich aber als Mensch auch ein Bewusstsein haben. Dann muss ich wissen, wie bin ich denn selber aufgestellt, strukturiert? Kann ich Dinge tatsächlich von jemandem verlangen? Da kann es auch sein, und das darf ich auch, das ist ja fast geschäftsschädigend, aber da kann auch das Ergebnis sein, oh krass, da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Ich überlege mir, glaube ich, nochmal, ob ich mir einen Hund anschaffe. Und dieser Impuls ist vielleicht viel, viel wichtiger als, ja, passt schon. Also ja, auch der Hundetyp, ja, ist schwierig, aber kann man nochmal gucken. Also man darf sich kritisch damit auseinandersetzen, ohne jemand zu sagen, du darfst es nicht tun. Also das wäre ja auch anmaßend. Also ich treffe keine Entscheidung für andere. Ich kann demjenigen zur Seite stehen und nochmal Impulse geben, auch über Dinge nochmal anders nachzudenken. aber ich bin nicht befugt zu sagen, so und nicht anders. Und das bin ich auch in meinen Workshops nicht. Also ich kann Anregungen geben, ich brauche aber die Offenheit des Menschen, auch Dinge auszuprobieren. Und wenn jemand festgefahren ist, ist er festgefahren. Den werde ich aber auch nicht verändern können. Aber mit gewissen Impulsen kann man zum Nachdenken anregen und Logiken auch mal wahrnehmen. Und wenn man, ist ja ähnlich, ne? Wenn man gerade frisch verliebt ist, dann siehst du viele Dinge nicht. Und auf einmal merkst du, aber irgendwie ist es schon komisch. Also passt nicht. Und dann muss ich gucken, okay, kann ich es ansprechen oder nicht? Und das ist beim Hund ja sehr, sehr ähnlich. Also.
Ja, aber die Leute, die ja schon einen Workshop oder ein Seminar besuchen oder zum Hundetrainer gehen, die kommen ja, wie ich denke, aus zweierlei Motivation heraus. Also entweder wollen sie wirklich was lernen, was verbessern, ihr Wissen erweitern oder sie wollen bestätigt werden. Ne? Das gibt's, also die dann einfach wissen wollen, dass sie alles richtig machen und dass
Ja.
sie die Tollsten, das tollste Team sind. Die haben aber schon mal ein Interesse daran, sich in irgendeiner Art und Weise zu entwickeln oder spiegeln zu lassen. Für mich sind ja die deutlich gefährlicher ist jetzt das blöde Wort, aber vielleicht gefährlicher für den Hund oder die mehr Aufmerksamkeit bräuchten eigentlich die, die sagen, ich hole mir jetzt einen Hund und ich bin der Meinung, ich kann das, weil meine Oma hatte auch immer einen Hund, also die hatte eigentlich immer irgendwie einen Pudel oder einen Dackel und das wird schon irgendwie und die sich so mit allem anderen gar nicht auseinandersetzen, sondern das aus nur aus einem wie auch immer oder wo auch immer hergeleiteten Bedürfnis, ich möchte jetzt einen Hund haben oder dieser Vorstellung, was macht dieser Hund mit mir, wenn ich jetzt auf einmal mit meinem Hund lebe, dann bin ich ein ganz anderer Mensch und habe vielleicht ein aktiveres Leben oder was auch immer man damit habe jemanden zum Kuscheln und welche Bedürfnisse auch immer dieser Hund dann in diesem Moment erfüllen soll, ohne dass man sich da Gedanken macht. Aber das ist halt ein leidiges Thema, weil ich finde, das ist in Deutschland zumindest nicht gut geregelt. Und wenn man jetzt nochmal, also ich bin ja Team Tierschutz und wenn ich jetzt nochmal so auf Zucht gucke und auf das, was in Tierheim hängt, es könnte jetzt sofort jeder Mensch auf der Welt einen Hund haben, sofort, ohne dass man irgendetwas züchten müsste.
Definitiv.
Und wenn ich dann sehe, wie wir im Tierschutz, wenn wir vermitteln, wie. Also das sind zwei Vorgespräche, das ist eine Vorkontrolle, das ist ein Selbstauskunftsbe. Also da machen wir wirklich wahnsinnig viel Information mit, hey, weißt du eigentlich, was da alles passieren kann? Und das würde ich mir bei jedem Hund wünschen, der irgendwo einzieht, dass diese Gespräche geführt werden. Die gibt es aber nicht, wenn ich einen Hund bei eBay kaufe für 250 Euro
Ja,
oder auch nicht bei jedem
aber
Züchter.
da bist du auch eigentlich nicht im seriösen Züchterbereich. Und das, also auch da muss man ja extrem trennen. Also es gibt also unglaubliche Aufwände, um an einen Hund zu kommen, bei wirklich erfahrenen ZüchterInnen. Dadurch läufst du fast noch mehr als im Tierschutz. Also die lassen die Leute wirklich da antanzen und so weiter und so weiter. Also wahnsinnig umfangreich. Dann gibt es den Bereich, wo, ach, ich wollte mal einen Wurf machen und tue so, als wenn ich Züchterin sei. Und es hört sich ja auch toll an, wenn ich ja nur eine Hobbyzucht habe. Aber mir fehlt eigentlich die Erfahrung, könnte man ja auch dahinter nochmal nachfragen, hast du überhaupt die Erfahrung dazu, was brauchen Hunde denn tatsächlich und was gehört zur innerartlichen Kommunikation dazu, wie wichtig sind Muttertiere und erwachsene weitere Hunde unter Umständen auch. Also das macht es ja unglaublich schwierig. Also, wie du gerade sagst, on demand kannst du von jetzt auf gleich Hunde bestellen. Aber ich will einmal kurz einen Moment zurückspulen, weil du gesagt hast, dass man sich wünscht, dass die Leute nicht nur aus dem Bauchgefühl und irgendwie. Die erlebe ich kaum noch. Also ich finde es viel, viel schlimmer,
Wirklich?
dass ich kaum noch Menschen erlebe, die es aus dem Bauchgefühl machen, sondern ich erlebe Menschen, die sich mit YouTube-Tutorials und Social-Media-Dingen fortbilden. Also das ideale Bild, also die nehmen sich es auch vor, wahnsinnig viele engagierte Menschen, die sagen, ich will alles richtig machen, aber sie können gar nicht differenzieren, was ist denn richtig und was ist falsch. Ich bin sehr, sehr klar dabei, dass ich sage, richtig kann nicht sein, dass wir tausende von super laufenden Hunden haben, die aber alle Ball-Junkies sind, die hochgradige Junkies sind. Die werden in eine Abhängigkeit von einer Beute gebracht und dafür würden sie alles tun. Die arbeiten fast alle Videos, die man sieht, ständig über Belohnungsaufschub, also um es mal so in die Fachlichkeit zu bringen. Hunde wären bereit, ihre Seele zu verkaufen für dieses Leckerli, für dieses Spieli. Und das nehmen Menschen ja natürlich wahr. Die sehen das Idealbild, dass der Hund, wenn der Mensch nur einmal mit dem Finger schnipst, nebendran sitzt und sich ausrichtet, die sehen nicht, dass danach das Spiel im Wandel, also dabei ist. Und was ich alles damit anrichten kann, von jagdlicher höherer Motivation und so weiter, das sehe ich ja als Ersthundehalterin oder als jemand, der sich plötzlich damit auseinandersetzt. Das sehe ich nicht. Das ist ja also am Ende viel, viel dramatischer als jemand, der sagt: Du, ich habe das mal bei der Oma gesehen. Die hat dem Hund klar gesagt, dass er da sitzen bleiben soll, und dann ist er da auch sitzen geblieben. Wenn die den festgehalten hat, um dem die Nägel zu schneiden, dann hat die den gehalten, und dann hat die auch mit dem Hund nicht drüber diskutiert. Erlebe ich immer seltener. Ich erlebe unglaublich viele Menschen, die häufig nur einseitig erstmal sich informiert haben und mit den Sachen dann plötzlich nicht weiterkommen, weil sie erkennen, okay, ist ja doch ein bisschen komplexer. Also es ist ja nicht nur vorne frisst es, hinten kackt es, sondern es ist auf einmal ein hochsoziales Lebewesen, das in einer Gemeinschaft eigentlich erlebt, wo es ja teilweise rausgerissen wird nach wenigen Wochen, ob nun im Tierschutz oder bei einem Züchter oder vermeintlichen Züchter. Aber wie viel da in einer komprimierten Phase des Lebens ja schon erklärt wird, sozialer Austausch, Interaktion, Ausdrucksverhalten, wenn die das alles schon nicht als Welpe kennenlernen dürfen, als Junghund kennenlernen dürfen und kommen dann auch noch zu unerfahrenen Menschen. Dann haben wir ja viel, viel größere Thematiken, und die kannst du kaum in der Beratung und nachher auch im Training nicht auffangen. Du hast so viele Hunde, die nicht mehr sozial adäquat groß werden dürfen, die nicht im sozialen Kontext sind. Da hilft dir dann auch nicht, wenn der Mensch, also, oder es ist dann noch schwieriger, wenn der Mensch am Ende auch nicht über eine gewisse Kompetenz verfügt. Also, ne, in allen Bereichen, also ob du nun in den Tierschutz guckst, ob in den verantwortungsvollen Züchterbereich oder eben in den klassischen, ich nenne es ganz dramatisch, Vermehrerbereich. Und da werden Hunde ja auch, es macht ja an gewissen Stellen auch Sinn zu selektieren, auch zu sagen, okay, ist diese Hundemutter wirklich kompetent genug? Kann die den Welpen vielleicht auch die ersten Wochen auch mehr mitgeben, als nur als Tränke in der Ecke zu stehen? Diskutiert sie auch mit ihren Welpen Notwendigkeiten von Beißhemmung über Ausdrucksverhalten von Erwachsenen, dass das Knurren und Zähneblecken erstmal Kommunikation ist? Da fehlt es ja häufig schon bei Menschen, die sich wahnsinnig engagieren. Und das meine ich auf allen Bereichen. Aber viele können nicht mit Aggression umgehen und können nicht differenzieren, wo ist es noch Kommunikation und wo ist es übersteigert und wo muss ich dann als Mensch mich auch einbringen. Aber wenn ich natürlich einen Hund gar keine Erfahrung machen lasse, wenn die Mutter irgendwo steht und allen Welpen sagt, ihr dürft gerade nicht an die Zitze, dann darf ich als Züchter nicht sagen, ja, aber die haben gerade Hunger, jetzt hänge ich sie mal da dran. Oder schicke die Mutter weg, wenn die dann einmal grummelig wird. Alles das sind ja ganz, ganz wichtige Faktoren. Auch im Tierschutz drauf zu gucken. Naja, es ist ja erstmal phänomenal, dass eine Hundemutter, die nach 4 Wochen sagt, okay, ich gehe jetzt hier, ich muss jetzt hier einmal raus, ich muss versorgen, ich muss mir selber Nachschub verschaffen, die schafft es, dass ihre 4 Wochen alten Welpen an einer Stelle liegen bleiben. Und die geht einkaufen, Schrägstrich jagen, beziehungsweise Reste sammeln, und die kommt zurück. Und die Welpen sind an der gleichen Stelle geblieben. So, jetzt wäre es aber doof, wenn man jedes Mal zur gleichen Uhrzeit hinfährt, nach 3 Tagen feststellt, die sind ja ohne Mutter da. Nee, die ist gerade mal nicht da. Die schafft es aber, den Raum zu verlassen, und die Welpen bleiben noch da. Das ist erstmal ein natürliches Verhalten. Und an der Stelle wird aber auch ganz viel Schindluder im Tierschutz betrieben. Ja, da gibt man nicht die Chance. Ja, es kann passieren, dass die Mutter auch dabei verunglückt ist. Dann darf ich auch präsent sein. Aber so in der Natürlichkeit auch zu sehen, dass das Welpen nicht dauer bemuttert werden müssen, nicht dauerhaft eine Präsenz da ist, dass es auch Momente gibt, wo die Mutter sich rausnehmen kann, aber dass sie eine wahnsinnig große Rolle spielt in dem Zeitraffer des Großwerdens der ersten prägeähnlichen Vorgänge. Und da braucht es eigentlich, deswegen ist es vielleicht sogar gut, dass viel, viel mehr Leute überhaupt eine Ausbildung, dass es vielleicht sogar eine Grundvoraussetzung wäre, zu sagen, okay, wir führen viel, viel weiter einen Hundeführerschein ein, und der ist tiefergehend, ist nicht mal eben nur ein Wochenendseminar, sondern der jetzt aufbauen, da sind gewisse Ansprüche, wenn ich in Deutschland Hunde in den Markt bringen will, ob nun als Züchter, wie auch immer, dann übernehme ich eine Verantwortung. Und auch schon nach dem alten Tierschutzgesetz bin ich als Tierschutzvereinigung eigentlich verpflichtet, für den Fall, dass Hunde wieder zurücklaufen, ja ausreichend Platz zu haben. Entweder, dass ich sie selber aufnehmen kann oder genügend Pflegestellen habe. Also eigentlich dürfte kein Hund, der auf den deutschen Markt, im deutschen Markt eingeführt wird von einem Züchter, der muss seinen Hund zurücknehmen oder dafür Sorge tragen, dass er gut untergebracht ist. Deswegen habe ich mal sehr plakativ gesagt, eigentlich müsste jeder Züchter oder jede Tierschutzvereinigung eine Sicherheit hinterlegen. Will ich hier Hunde in den Markt einführen, muss ich entsprechend der Anzahl, die ich einführen muss, pro Hund 5.000 € zahlen. Also ich bringe jetzt einfach mal eine Zahl, wie man sie strukturiert. Aber man bringt eine Zahl in den Raum und sagt, so, und das ist die Sicherheit. Wenn du nicht dafür Sorge tragen kannst, dass dieser Hund wieder auf eine Pflegestelle geht, dass der Hund zu dem Züchter zurückgeht und von da aus neu vermittelt wird, dann bist du dafür verantwortlich, weil du hast sie in den Markt eingeführt. Das kannst du dir auch noch zurückvergüten lassen mit den Menschen, die Hunde genommen haben, aber merken, es geht nicht. Aber du bist erstmal dafür verantwortlich. Und wenn du es nicht selber leisten kannst, dann wird auf deine Sicherheit zurückgegriffen und dann geht der Hund möglicherweise in eine andere tierschutzähnliche Einrichtung. Dann hätten wir durchaus Thematiken, dass wir hätten relativ viele der illegalen, ich verkaufe mal eben auf eBay irgendwelche Hunde, die könnten nicht mehr aktiv sein. Also die müssten ja noch weiter in den Untergrund abrutschen. Also auf einmal wäre die Verfügbarkeit, ich glaube, sogar drastisch reduziert. Ja, und dann hast du Hundehalter-Eigenschaften oder HundehalterInnen-Eigenschaften, wo man drauf schaut, okay, da macht jeder, bevor er sich einen Hund anschafft, muss er tatsächlich seine Fähigkeiten nachweisen können. Erstmal in theoretischer Form. Ja. Und damit bist du ja eigentlich, wir haben ganz viele Überprüfungs- und Veränderungsmöglichkeiten. Und damit würdest du ja erstmal auch ein wenig mehr Kompetenz schaffen, auch ein Bewusstsein dafür, dass der Hund mehr ist, nämlich ein soziales Lebewesen, das aus meiner Sicht hochgradig intelligent ist, das Zeit-Raum-Denken hat, das Emotionen wahrnimmt, in verschiedensten Formen. Der eine mehr natürlich und die andere weniger. Also wie auch immer. Aber es ist halt mehr als nur, ja, der soll irgendwie meinen Alltag bereichern, sondern das ist ein hochkomplexes soziales Lebewesen
Ja,
und anpassungsfähig.
es gibt ja verschiedene oder gab ja schon immer verschiedene Versuche, wie man das mal so ein bisschen eingrenzt, ne, mit einem Hundeführerschein oder einer Tauglichkeitsprüfung oder was auch immer. Und ich kann nicht sehen, also zumindest nicht da, wo ich lebe, hier in Berlin, und hier gibt es ja den einen oder anderen Hund, dass das in irgendeiner Art, also ich habe noch nie einen Hundeführerschein gemacht. Also ich wurde auch, glaube ich, mit meinen Hunden in Berlin, ich lebe jetzt hier 14, 15, 16 Jahre, nicht ein einziges Mal kontrolliert, also gar nirgends. Also ich würde mir das wünschen, ich fände das gut, weil das auch eine Verantwortung, ich fände das auch gut, also auch was du gesagt hast mit, wer Hunde in Verkehr bringt, das ist ja beim Auto auch so, wenn ich ein Auto in Verkehr bringe, ich brauche mindestens eine Haftpflichtversicherung so
Ja, das ist eine
und ich habe einen
Pflichtversicherung.
Führerschein und sowas, ne? Aber bei Hunden wird es versucht und das wird
Aber
aber nicht gut.
Melanie, dein Autoführerschein ist auch noch nicht häufig überprüft worden. Und trotzdem machen Menschen Führerschein. Also im Verhältnis
Aber
haben
der
wir
hat ja auch richtig viel Geld gekostet, dass ich den mal irgendwann hatte. Also da habe ich deutlich mehr Stunden genommen, als ich dann irgendwann als Hundehalter
Ja,
genommen habe.
aber weil es eine Verpflichtung gab. Also
Ja,
es gab
klar,
die
genau.
Verpflichtung, ne? Und natürlich kann ich das Risiko eingehen, ich traue es mir selber zu, ich stelle es mich an Steuer und sage, okay, die Quote ist relativ gering, dass ich erwischt werde, also mache ich keinen Führerschein. Die gibt es auch, die Menschen, die genauso kalkulatorisch da rangehen. Die wirst du im Hundebereich auch haben. Aber wenn es eine grundsätzliche Verpflichtung dazu gibt, wäre es sinnig. In NRW gibt es die für Hunde über 40 cm Widerrisshöhe und
Oh, das, ich
20
hasse diese
Kippenhöhe.
Größeneinteilung. Ich finde
Ja,
das so
aber nimm
furchtbar.
mal jetzt. Also 40-20 ist eigentlich verpflichtend. Ich glaube schon seit 2004 oder 2005, also schon ewig. Und trotzdem gibt es. Und jetzt kriegt man es inzwischen auch, wenn man den Hund zur Steuer anmeldet, kriegt man sofort die Mitteilung, dass man diesen Nachweis erbringen muss. Und trotzdem machen den viele nicht. Also das ist so ein Mindestmaß, dass du zumindest mal weißt, ja, also. Wie gewisse Ausdrucksweisen sind natürlich also an vielen Stellen fachlich kritisch ganz, ganz schlecht aufgestellt, aber du hast zumindest eine Hürde. Also, dass Leute wirklich sich damit auseinandersetzen und Gefahr laufen, wenn sie denn mal kontrolliert werden und denen nicht nachweisen können, dass du da auch ein Ordnungsgeld verhängen kannst. Ne? Und
Aber
das
dann hat
ist
man ja auch
nicht
das andere
wenig.
Problem, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt einen flächendeckenden Hundeführerschein, da kommt uns ja der Föderalismus ein bisschen in die Quere, dass das nicht deutschlandweit oder bundesweit ist,
Ja.
sondern jeder macht dann, kocht dann sein eigenes Süppchen. Und dann ist immer das Problem, das hat man jetzt schon in der Hundeszene,
Nach welcher Methode testet man denn da? Also sind wir die Positivkonditionierer oder sind wir die, die auch mal Körper? Also welches Wissen geben wir denn einem jemanden, der sagt, ich hätte gerne einen Hund und ich würde mich da jetzt gerne mal ein bisschen weiterbilden, damit ich die Qualifikation erlange, mir einen Hund, also ich einen Schein habe, zum Züchter oder zum Tierschutzverein gehen kann, sagen, hier habe ich gemacht, ich darf einen Hund halten. Nach welchen Kriterien ist denn diese Einweisung? Also bleiben wir
Nein.
da bei den rudimentären Sachen? Okay, der Hund ist ein Säugetier, er hat so und so Tragezeit. Er ist Welpe, Junghund, Pubertät, bla bla bla, sowas so auf alle Hunde weitestgehend zutrifft. Oder gehen wir dann auch in die Erziehung? Und wenn ja, welchen Weg? Da gibt es ja
Nein,
Tausende
also
und alles ist eine Religion gefühlt.
ich würde es tatsächlich erstmal ganz bewusst trennen. Also es gibt ja Sachen, die sind fachlich total klar und die sind unstreitig. Also Ausdrucksverhalten, da kannst du die knapp 30 Ausdrucksverhalten zum Thema Beschwichtigung und so. Also, aber was es alles gibt, so, das ist unstreitig. Da guckt man drauf und sagt, ey Leute, also das sollte man zumindest mal rudimentär schon mal visualisiert haben, und zwar im besten Fall in bewegten Bildern. Es gibt genügend Einrichtungen, wo man sich viel Verhalten anschauen kann. Ja, es gehören viele Schritte dazu, da bin ich voll bei dir, das ist leider so. Aber ich glaube, wenn wir die Schritte nicht gehen, wird es irgendwann wesentlich dramatischer. Und die Flut merken wir ja jetzt schon. Und unsere Tierheime, tierheimähnlichen Einrichtungen, da die finden kein Personal. Also ja, sie schreien, weil einfach die Arbeit nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Wir haben viel zu viele Hunde, die zeitgleich irgendwo hingegeben werden. Wir haben immer weniger Menschen, die dafür auch Kosten übernehmen. Und das meine ich damit. Also wir müssen ja irgendwas gegen die Möglichkeit, immer mehr in diesen Markt einführen zu können und auch relativ locker ja auch wieder abgeben zu können. Also ich kann mir einen Hund anschaffen und kann ihn irgendwo abgeben. Im schlimmsten Fall binde ich ihn irgendwo an und er ist nicht mehr nachvollziehbar. Also damit müssen wir auch eine Registrierungspflicht haben für Hunde, die eingeführt werden. Und mit eingeführt meine ich jetzt nicht aus dem Ausland hierher, sondern in den Markt eingeführt, um das klarzustellen. Es gibt wunderbare, auch eingeführte Hunde, die super gut vorgeschaut werden. Passen die überhaupt in dieses Leben hier? Aber auch da kenne ich genügend Hunde, die hierher gebracht werden, wo man jetzt schon vor Ort hätte erkennen können, der wird niemals in einer, also schon gar nicht in einer Großstadt also leben können, weil hier einfach viel zu viele Einflüsse sind. Also trennt man das erstmal, okay, Grundkenntnisse über Ausdrucksverhalten, Umgangsformen. Ich glaube, darüber kann man auch sehr, sehr klar und auch einig sein, Methoden offen, dass es zum Beispiel keine Kontakte an der Leine gibt, ist innerartlich gar nicht vorgesehen. Kann man auch sehr klarstellen, dass innerartlich zwei Wolfsgruppen begegnen sich. Wenn man Glück hat, überlebt die eine Gruppe. Also, das ist so, wo holen wir Menschen das her, dass Hunde sich alle beschnüffeln, olfaktorisch aneinander treten müssen?
Nur mal
Das
guten
ist,
Tag sagen.
also, ist wissenschaftlich überhaupt nicht darzustellen. Könnte ich mich wahnsinnig, ich so, war, also, ich warte noch auf die Fundstelle. Also, wenn sie jemand hat, schickt sie mir. Aber nach meinem Kenntnisstand gibt es die nicht. Also, und wir reden ja immer über 30% der Hunde, also, die so leben, wie wir leben im deutschsprachigen Raum, in unserem Breiten. Also, ich meine, 70% der Hunde leben frei in wilden Gruppen zusammengeschlossen, teilweise als Gruppen, teilweise auch als Einzelgänger, aber überwiegend in Gruppen. Und alleine dieses Bild, ne, so irgendwo in der Nähe von Müllkippen und Behausungen, wo noch Reste irgendwo sein könnten. Und dann nimmt man mal dieses Bild. Der Mensch reist mit seinem Hund, trifft auf eine freilebende Hundegruppe und in dem Moment sagt er: Ach, guck mal, die anderen Hunde, geh mal spielen. Der wird seinen Hund, wenn er Glück hat, noch lebend da rausbekommen. Und das ist ja aber erstmal natürlich, wenn der Teil dieser Gruppe werden will, ja, dann muss der vielleicht gerade extrem läufig sein, und alle haben Bock drauf, oder der biedert sich an, der kommt mehrere Tage, bleibt erstmal auf einem gewissen Abstand, sagt, ich bin übrigens der, dann bringt der irgendwann mal was zu essen mit, schmeißt es den anderen hin, geht wieder ein Stück weg. Also da reden wir ja über Natürlichkeit und nicht so, wie wir Menschen uns das vielleicht auch vorstellen, wir packen mal eben jemanden da zusammen und lassen mal Schnuppern und keine Ahnung was. Also hätten wir ja Grundverhaltensregeln. Ne? Also die Absprache mit meinem Gegenüber, auch die Absprache, wenn der andere seinen Hund an der Leine hat, nehme ich meinen höflicherweise auch an die Leine. Das wäre ja erstmal fair. Da muss ich nicht fragen, muss ich meinen jetzt auch anleinen? Dann muss ich keine Frage für jemand anders beantworten. Also reden wir über sozialen Umgang und auch Kommunikation. Also wie drücke ich mich meinem Gegenüber auch aus? Wenn mein Hund durchgebrannt ist, dann fliege ich hinterher, hole den da raus, entschuldige mich bei den Menschen, dass ich den gerade gestört habe, nämlich in seiner Freiheit. Das wären Grundregeln. Die sind eigentlich im Ke Thema unstreitig. Und das kommt aber bei vielen Menschen nicht an, weil sie sich ja nie mit Verhalten und tatsächlichem Verhalten auseinandersetzen. Und
Aber
auch
ich
um
muss
eine
dir
Etikette.
widersprechen. Ich glaube, dass gerade, weil das auch so ein Thema ist, was mich so umtreibt, weil ich ja jetzt auch so einen Psychohund habe, wo ich das erste Mal darauf achten muss, dass keine Hunde zu uns kommen. Das kannte ich bisher gar nicht. Bisher war ich immer in der komfortablen Situation, dass ich sage, das kriegen wir ja alles super gut geregelt. Ich habe chillige Hunde, easy. Und jetzt habe ich einen Angsthund und muss auf Abstand drängen oder darauf, dass wenn ich den Hund an der Leine habe, und das klappt halt nicht. Und ich bin mir sicher oder ich glaube, dass das schon keine allgemeingültige Regel ist, sondern du hast ganz oft die Leute, die meiner tut nichts sagen, wo ich sage, ja, aber es geht nicht um deinen Hund. Es geht darum, dass meiner keinen Kontakt bekommt. Ich weiß nicht, ob das bei euch in Köln
Aber
anders funktioniert.
abstrahier das doch mal. Also da, ich habe ja im öffentlichen Raum Anspruch auf den Raum, den ich gerade bekleide. Den habe ich als Mensch und den hat mein Hund. So, und wenn mir jetzt jemand entgegengelaufen kommt, dann hat der nicht das Recht, einfach mich umzurennen, in mich
Er nimmt es sich
hineinzurennen.
doch. Die Leute nehmen sich das doch.
Ja, immer häufiger, aber dann bist du ja bei einem sozialen, grundsätzlichen Thema und nicht nur beim Hund. Aber im Kern hast du diesen Anspruch nicht. Also du kannst nicht jemanden über den Haufen rennen. Und ich glaube, wenn man Menschen das mal bewusst macht, und das ist ja eine Aufgabe, wo ich auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Verantwortung sehe, auch zu sagen, hey, lass uns doch einen sozialen Umgang miteinander pflegen, der erstmal darauf beruht, dass meine Freiheit und auch die Freiheit meines Hundes dort endet, wo jemand anders einen Raum für sich in Anspruch nimmt. Und mit Raum meine ich nicht 5 Meter davor, 5 Meter dahinter, sondern es ist der Raum, den ich physisch einnehme. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich meinen Hund auch bei mir behalten können muss. Und egal, wie ich das herstelle, also und da kannst du methodenoffen sein. Ob ich mich mit Leberwurst von oben bis unten einschmiere, damit mein Hund bei mir bleibt, oder ob ich den einfach nur am Strick mit einem Halsband oder Geschirr bei mir halte. Die Verantwortung habe ich erstmal für die eigene Gemeinschaft, dass wir beieinander bleiben. Und mein Anspruch, dass mein Hund mit jemand anders in Kontakt geht, endet dort, wo der andere klar kommuniziert oder körpersprachlich darstellt, wir möchten keinen Kontakt. Und das ist ein Gebot der Höflichkeit, dann auch darauf einzugehen. Genauso wenig wie ich draußen einen Anspruch darauf habe, ich kann freundlich jemanden grüßen, wenn er nicht zurückgrüßt, dann kann ich mich darüber ärgern oder sagen, hey, keine Ahnung, wo der gerade mit seinen Gedanken ist, der mag nicht. Auch völlig in Ordnung, nur weil ich etwas tue. Aber da einen sozialen Konsens hinzubekommen, wäre ja total sinnig. Dann hätten wir viel, viel weniger Stress im Umgang
Aber wo willst du
miteinander.
den reinbringen? Weil du hast immer
In
wieder
die
Leute, die
Verpflichtung,
sagen, mein Hund muss freilaufen, mach doch deinen mal von alleine, dem geht's ja so, ne? Die müssen mal guten Tag sagen und der ist ja nett und der ist ja lieb und der macht ja nichts. Also das
das
ist
mag,
ja,
das
glaube ich,
mag,
so
das,
schon so ein
aber genau.
Kernpunkt zwischen Hundehaltern, dass diese Begegnungen einfach nicht funktionieren, dass man seinen Hund nicht
Genau.
überall
Aber
reinballern lassen kann.
weil es keine Grundvereinbarung leider gibt, an vielen Punkten gibt es sie. Ich höre ja genau das ständig in den Veranstaltungen, dass Leute sagen, boah, also so wenig Rücksichtnahme und ne, Übergriffigkeit geht ja noch weiter. Sind ja nicht nur innerartlich, also sondern auch, dass Menschen sich das Recht herausnehmen, die Hunde anzufassen. Also
Füttern.
ja, aber fass mal in einen Kinderwagen hinein, da kriegst du direkt einen Schlag auf die Hand. Also du fasst ja nicht einfach jemand Fremdes an. Und das bringe ich immer wieder als Beispiel. Das hat hier auch Theaterregisseur, der hat auch mal eine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht und der ging immer mit seinem Hund joggen und dann hat an einer Stelle hat eine Frau immer ihren, also er hatte seinen Hund angeleint und der Hund lief auch exakt neben ihm im gleichen Tempo und jedes Mal an einer Stelle hat eine Frau immer ihren Hund reinballern lassen und so am zweiten, dritten hat er gesagt, ich bitte, also ja, aber die Hunde brauchen doch und die müssen doch in den körperlichen Kontakt. So, und am vierten Tag hat er das sensationell gelöst. Er ist gejoggt, sah die Frau, wusste auch wieder an der Stelle, wird sie jetzt gleich ihren Hund. Und dann hat er seinen Hund am Pfeiler festgemacht und ist joggenderweise kurz vor Ende seiner Runde, ist auf die Frau zugestürmt, hat diese Frau umarmt und ist mit der so im Arm gehüpft. Und die rief natürlich: Unverschämtheit, Polizei. So, und dann ist er den Schritt zurückgegangen und hat gesagt: Sehen Sie, so fühle ich mich jeden Tag, wenn Sie Ihren Hund unbedingt in meinen körperlichen Kontakt und mit meinem Hund in den Kontakt lassen. Und die Frau guckte ihn an, also ich wäre wahrscheinlich verhaftet worden, aber sie guckte ihn an, also ein sehr extravertierter Typ, und sie guckt ihn an und sagt: Ach krass, jetzt verstehe ich erst, was Sie damit meinen. So, also es ist ja eine Abstimmungsgeschichte. Also wenn das für Sie kein Thema ist, für mich ist es ein Thema. Ich mag keinen Kontakt, also muss ich auch nicht Ihren Kontakt ertragen. Ich habe in dem Moment aber keine Möglichkeit mehr wegzugehen. Das wäre meine Option, die ich habe. Sondern ich bin dem so konfrontativ ausgesetzt, dass es einfach nicht okay ist. Und das darf man fördern. Also das Bewusstsein dafür. Da sind wir wieder im Kern der Rücksichtnahmepflicht. Und das ist ja das, was im Straßenverkehr eigentlich ihr oberstes Gebot ist. Ne? Wechselseitige Rücksichtnahmepflicht. Wahrnehmen, klar bleiben. Ne? Ich kann nicht nur durch den Park gehen und es ist alles meins und ich glotze auf mein Handy und mache tausend Dinge und lasse meinen Hund nach da und da laufen. Ist ja toll, wenn es dein Hund kann, vermeintlich kann. Ja, dein Hund wird zwar nicht nachher in der Klopperei drin sein, aber wenn der jedes Mal mit einem hochgestellten Kragen durch die Gegend läuft, dann zettelt der etwas an. Also auch mit einer körperlichen Präsenz gebe ich ja ein Aggressionsverhalten preis. Und jeder Mensch wird sagen, wenn ein Mensch irgendwo steht und du rennst mit Vollspeed drauf zu und haust den mal kurz mit der flachen Hand gegen die Brust und schubst den nach hinten weg, was bist du denn für ein aggressiver Typ? Wenn ein Hund mit Vollspeed drauf zugelaufen kommt, dann will er nur spielen. Der checkt doch erstmal gerade ab, wie der andere mit der Einnahme eines fremden Raums umgeht. So, das ist ja die Frage, die da drin steckt. Und das kann ich natürlich witzig und spaßig und hochgedreht tun. Es ist aber trotzdem ja erstmal ein Teil der Definition von Aggression. Da, wo ich bin, kann kein anderer sein. Und wenn man das sich mal vergegenwärtigt, dann darf man da echt drüber diskutieren. Und ich finde, dass das zu einer Etikette gehört. Also wie gehen wir höflich miteinander um? Und das ist natürlich, kannst du nur an eine grundsätzliche Fortbildungsverpflichtung koppeln. Ja, ohne dass, ne, ich will daran nichts verdienen. Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir viel, viel rücksichtsvoller wären, bräuchte es gar nicht so viel erklärende Menschen, die im Hundeberuf tätig sind.
Also wenn ich meine Hundetrainerausbildung irgendwann mal abschließe, mache ich sowas sogar umsonst,
Ja.
mit dem Wunsch, dass sich das verbessert. Und dieses Beispiel von deinem Freund mit der Dame, ich finde, das ist also das ist etwas, wo ich dir dann widerspreche, dass diese Sachen Konsens sind. Also dass man über Verhalten eine Einigkeit hat und über Etikette und wie man miteinander umgeht, eine Einigkeit herstellen kann. Weil also gerade mit diesem unangeleinten Aufeinander zurennen und so, gibt es die halt leider Gottes, finde ich leider nicht.
Ja.
Aber ich habe, weil ich mich dann auch, also ich habe ja diesen Angsthund aus Italien, ja aus Italien, doch, genau. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon kennst oder ob du das mitbekommen hast. Der war 5 Tage hier. Ich habe den nicht doppelt gesichert. Meine Schuld. Der ist mir nach 5 Tagen, also ist wirklich, der ist 7 Jahre lang im Tierheim aufgewachsen, als Welpe ins Tierheim, hat nichts anderes gesehen. War dann 5 Tage hier in Berlin und ich wohne relativ grün und so, aber es ist natürlich viel, viel mehr los als, ne, der kennt nichts, der kennt keinen Rasen, keinen Schmetterling, gar nichts. So. Und nach 5 Tagen bin ich nachts eine Runde mit dem und ich habe da auch über einen Podcast gemacht, weil mir das so wichtig war, darüber zu informieren. Ich habe den nicht doppelt gesichert, weil, boah, letzte Runde, ich bin schon dreimal auf dem Sofa eingepennt, nur noch schnell raus. Bin dann mit dem hier in den Wald, ich wohne in so einem Wald, neben einem kleinen Wald, 200 Meter Karabiner geht auf, Hund ist weg. 10,5 Stunden, dann ist er mit einer S-Bahn zusammengekracht, von der Feuerwehr, von der S-Bahn abgekratzt in die Klinik, halb tot. Ich habe den nach ein paar Tagen liegend in den Arm bekommen, so toi, 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 sehen Sie mal zu, wir wissen nicht, ob der was lernen kann, Schädel-Hirntrauma, Gehirnschaden, weiß der Geier was, so. Der läuft jetzt hier, der liegt hier, ich kann ihn ableihen, wenn wir irgendwo, also der ist hier noch immer auf Hab 8 und hat noch seine Angst, aber wenn wir irgendwo sind, wo keine Menschen sind, macht der Bocksprünge und springt und also Wahnsinn, was wir in einem Jahr geschafft haben. Und da bin ich jetzt halt in dieser Thematik, dass ich gedacht habe, okay, wie kriegst du denn Leute dazu, dass sie Rücksicht auf meinen Hund nehmen? Also, weil das wirklich am Anfang, es war dramatisch. Ich musste alle Hunde wegschicken. Also hier bei uns im Wald wird abgeleint, obwohl das kein Leinen, also Hundefreilaufgebiet ist. Das ist natürlich Berlin. Das macht man einfach so. Und ich habe das auch sehr genossen, als ich Hunde hatte, mit denen man das machen konnte. Und jetzt stehe ich auf der anderen Seite. Und da gibt es so viel Reibung. Und ich bin ja dann auch der ein oder andere merkt es, ein emotionaler Mensch, der dann in den Situationen nicht im Kopf agiert, sondern im Bauch. Und das ist immer wieder unschön und macht
meinem Hund auch nicht Mut, dass er denkt, die ist ja cool drauf. Also, das ist dann also alles immer sehr blöd in diesen Situationen oder oftmals. Wir haben trotzdem viel erreicht, aber das ist so ein Thema, wo ich denke, boah, da fängt es ja schon an. Also, warum können wir uns denn darüber, warum ist denn das so unlogisch, wenn ich einen Hund an der Leine habe? Egal wie nett dein Hund ist, es geht hier nicht um deinen, es geht hier einfach nur um meinen. Und dass die Leute das nicht ertragen, dass man dann sagt, können Sie Ihren Hund mal kurz, sie fühlen sich gleich angegriffen. Und ich habe gedacht, okay, es ist vielleicht ein Berlin-Thema, aber wenn ich mich so rumhorche, ich bin ja viel mit Hundehaltung, das ist gar kein Berlin-Thema. Also, und das finde ich dann schon echt anstrengend. Und das sind dann so Dinge, wo ich denke, boah, wie wollen wir denn miteinander umgehen? Ich meine, wir haben noch genug andere Probleme noch. Wir haben alle das
Total.
gleiche Hobby. Lasst uns
Ja.
doch da irgendwie fein miteinander sein und
Ja.
nicht nur immer den eigenen Vierbeiner in den Augen, vor den Augen haben, sondern eben auch, so, ich habe,
Aber ich
schicke ich
muss.
dir gerne, ich habe Aufkleber gemacht, weil ich dachte, ich pflaster ganz Berlin zu. Da steht unter anderem als Einspruch, Hundebegegnungen sind wie Knutschen. Erst fragst du, ob der andere auch will. Also wenn du
Ja,
willst, schicke ich dir, kannst du in all deinen Workshops verteilen.
finde
Also
ich
auch
total
jeder, der
super. Her
Hundetrainer ist und
damit.
mit
Her
vielen
damit.
Menschen
Finde ich
in
super.
Verbindung kommt, ich schicke euch diese Aufkleber super
Ja.
gerne
Ja.
gratis, weil ich das, vielleicht kommt man über den Humor da irgendwie
Ja.
hin. Manche Leute machen das auch nicht aus Absicht, sondern weil Hunde müssen ja
Total.
Kontakt haben, weil sie denken, das
Es
muss
wird
so
auch so
sein.
vermittelt. Also, ne? Also,
Genau. Und
sie
wenn die
kriegen
hier
so.
mit ihrem Hund ist, dann will doch der Hund Kontakt, ob der an der Leine ist oder nicht, das ignoriere ich jetzt einfach mal weg so. Also das ist gar nicht bös gemeint. Bei vielen ist es aber, glaube ich, auch, dass sie denken, ah, wenn ich meinen Hund jetzt rufe, kommt er nicht, das ist peinlich, ich lasse das mal so laufen so und mache das über dieses, ach, der ist doch nett und leine du doch dein ab, Schiene so.
Aber ich
Genau.
muss eine Lanze brechen. Ich erlebe es auch wirklich. Also an welchen Beispielen hängen wir uns noch mehr auf? Ja, es gibt ganz, ganz viele davon.
Ich will auch gleich
Aber
noch
ich,
woanders mit dir hin. Ich wollte ja
ja,
über
ich
was ganz
weiß.
anderes mit
Aber
dir reden.
ich kenne so tolle Menschen, die vielleicht sogar sonst ihre Hunde laufen lassen würden. Aber wenn die auf einmal wahrnehmen, dass man seinen Hund super sortiert hat, das ist ja auch was Eigenes. Also ist mein Hund auch wirklich sortiert bei mir oder hüpft er auch schon rum und sagt, ich habe auch Bock, ich habe auch Bock. Also, aber habe ich Hunde, die selber total entspannt sind, die vielleicht sogar, wenn sie einen Konflikt sehen, schon in meine Richtung denken, sich anschließen, dann erlebe ich auch ganz viele Menschen, die sofort und unverzüglich ihre Hunde anleihen, wie selbstverständlich. Und also auch die gibt es und wahrscheinlich am Ende vielleicht sogar viel, viel mehr. Die fallen natürlich weniger auf, weil mit denen habe ich ja keinen Stress. Also habe ich ja keine stressbehaftete Erinnerung dran,
Mein
dass die nichts wirklich
Reptiliengehirn
haben können.
erlaubt mir nicht, das Gute zu sehen in diesen
Ja, aber
Situationen.
bei mir schon. Also das sehe ich immer wieder und kriege ja auch ganz häufig so das Feedback. Ich laufe halt mit 4 Hunden. Natürlich auch die Frage, sind sie Dogwalker? Nein, bin ich nicht. Das sind meine eigenen. Also so, aber dann kommt auf einmal so ein Bewusstsein hoch. Ah, okay, krass. Oder die sagen auch, ja, ich kann meinen gar nicht so gut festhalten, aber es macht schon Sinn, doch an der Stelle den doch mal zurückzuhalten. Also wenn ich wenigstens meinen Hund zurückhalte, der muss ja nicht total happy bei mir bleiben, aber ich muss ihn zurückhalten. Und es gehört auch zum Leben dazu, dass man Frust hat, dass man nicht überall hin kann. Und das ist ja das schlimmste Erlebnis. Ich habe so viele Hunde, die dürfen am Anfang überall hin. Ja, bei allem, was sich bewegt, schießen sie hin, gehen hin. Die Menschen finden es toll. So lange, wie sie sich halbwegs sozial adäquat verhalten. Wenn die dann aber das erste Mal jemand anders blöd gegenüber wären, dürfen sie zukünftig gar nicht mehr irgendwo hin. Und dann ist es aber nie das Grundsatzthema besprochen worden. Ja, erst dann, wenn sie anfangen zu jagen, dann wird es doof und jetzt dürfen sie nicht mehr. Also anstatt denen relativ früh doch erstmal zu erklären, orientier dich an mir, bleib in der Gemeinschaft, bleib in der Gruppe. Das heißt, auch da, ne, Leinenführigkeit kann ja richtig viel Spaß machen, zu sagen, hey, wir ge als Gemeinschaft bewegen uns von A nach B, so wie es ja eigentlich genetisch vorgesehen ist. Also wir geschlossen als Gruppe, wir orientieren uns, wir nehmen die Außenwelt wahr, das gehört mit dazu, aber man kann sich ja Wolfsgruppen an, also die wirklich darauf angewiesen sind, die füttert ja keiner, aber die bewegen sich von A nach B orientiert als Gruppe. Da läuft nicht einer im Unterholz, während die anderen von A nach B laufen, sondern die laufen erstmal strukturiert, aneinander orientiert von A nach B. Das ist ja erstmal phänomenal. So, und die sind nicht bei allen Sachen, dass sie rausschießen. Im Gegenteil, da wird darauf geachtet, dass die Gemeinschaft erstmal beieinander bleibt. Das sind ja ganz wichtige Faktoren, die es ja auch zu erklären gilt. Ja, und wenn meine Gemeinschaft doch geschlossen beieinander bleibt, dann komme ich doch gar nicht in Berührungspunkte mit anderen. Oder ich spreche es dann ab. Hey, passt es oder passt es nicht? Ja, aber das ist ja ein Teil, der so wichtig ist, den Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, also, wie gut sind wir denn aneinander orientiert? Ja, im Innerartlichen gibt es ja keinen Rückruf, machen wir uns nichts vor. Also, ne, da steht kein anderer Hund und pfeift, sondern erstmal bleibt die Gruppe beieinander. Ja, und wenn ein Konflikt kommt, im besten Fall schließen sich die Reihen noch mehr. So, und das Bild haben wir häufig nicht, ne? Wie wir trainieren, Rückruf. Wir müssten eigentlich keinen Rückruf trainieren, wenn unsere Hunde gar nicht erst von uns wirklich weit weggehen. Die dürfen auch explorativ sein. Aber sie müssen sich immer wieder rückversichern, wie es denn in der Gruppe gerade auch miteinander läuft. Ja, und wir lassen aber viel zu viel zu. Also wir finden es am Anfang, finden wir es witzig, wenn ein Hund sich nach außen orientiert. Und damit ist es ja vielleicht nicht getan. Ich muss meinem Hund ja auch meine Qualitäten, meine Fähigkeiten, meine Kompetenz einbringen. Ja, ich merke, ich mache hier gerade einen Übergang zum eigentlichen Thema, wo wir hin wollen, zum Thema Körpersprachlichkeit. Aber ich glaube, dass unsere Hunde häufig gar nicht wissen, welche Fähigkeiten wir Menschen haben, weil sie sich gar nicht so viel an uns orientieren oder in unsere Richtung schauen müssen. Also muss ich ja gucken, okay, wie kann ich mich als Mensch erstmal dahin bringen, dass ich ein gutes Ausdrucksverhalten bekomme? Also wie laufe ich denn von A nach B? Na, bin ich immer irgendwie meinen Blick auf den Boden gerichtet, gucke ständig auf mein Handy oder habe eine sehr klare Ausrichtung dahin, wo ich hingehen will? Also ich nehme die Welt wahr und kann peripher auch Verhalten meines Hundes wahrnehmen, nehme aber auch ganz viele andere Dinge wahr. Das schaffen ja viele Menschen schon nicht im stabilen Stand. Also sich so aufzurichten und erstmal wahrzunehmen, wie weit kann ich denn eigentlich gucken? Zur Seite, nach oben, nach unten, ohne die ganze Zeit in alle Richtungen meinen Kopf schwenken zu müssen. Und das ist ein Teil, den unsere Hunde vielleicht auch von uns nur kennen. Permanent ist der Mensch wieder irgendwo anders, aber der ist niemals in einem Moment. Der ist nie in der Präsenz für mich. Und deswegen habe ich mal so die Behauptung aufgestellt, dass viele Hunde, nee, so, dass viele Menschen einfach auch eine wahnsinnige Kompetenz haben. Eigentlich haben sie sie. Aber der eigene Hund hat sie noch nie gesehen.
Aber was ist denn
Ja.
diese Kompetenz, wenn du sie definierst? Ist es die körpersprachliche Kompetenz oder was genau ist es?
Naja, also ich glaube, dass wir A ja schon mal eine Kompetenz haben, dass wir im Zweifel wissen, wie Straßenverkehr läuft, wie man von A nach B kommt, dass man an Ampeln hält. Das ist ja erstmal ein Vorteil, den wir haben, den bringen wir mit. Das ist ja schon mal ein Teil von Kompetenz, dass wir wissen, wie weit unser Blick reichen kann, dass wir Dinge differenzieren können, ob ein Auto steht oder schon in Bewegung ist. Das sind ja eigentlich erstmal Kompetenzen, die wir haben. Und die wir ja auch für die Gemeinschaft einbringen wollen. Also wir wollen dem Hund ja erklären, dass man nicht überall mal eben schnell hinläuft, sondern dass man auch gesitteter in einem angemessenen Tempo miteinander durch die Gegend laufen kann. Das ist ja schon ein hoher Anspruch. Na, also für einen Dauertraber, dem zu erklären, dass er jetzt im Schritt laufen soll, muss ich auch gucken, dass er auch die Gelegenheit bekommt, auch mal in den Dauertrab zu kommen. Aber also mehr wieder, ne, Kompetenz kann ich mir ja anhäufen. Je mehr ich über das Hundeverhalten weiß, desto eher kann ich ja auch mal sagen, okay, lass uns doch mal auf Kompromisse schauen. Aber im Zusammenleben darf man schon sehr radikal sagen, ist ja das Leben eines Hundes extrem fremdbestimmt. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, wie viele Entscheidungen trifft er am Tag, die wirklich eigenbestimmt sind, sondern wir reden ja ganz viel über Fremdbestimmtheit. Wir entscheiden, wann er pinkeln, kacken, wann er essen darf. Könnte man jetzt auch über Dominanz sprechen, ne? Also wir entscheiden das. Egal welche Fahne ich mir im Training irgendwie aufziehe und aufhänge, an der Stelle sind wir alle in der gleichen, sind wir fast alle im gleichen Fahrwasser. Also vielleicht gibt es ganz wenige Menschen in der Ausnahme. Aber sobald ich einen Hund an die Leine nehme, ist er fremdbestimmt, da ist er nicht mehr eigenbestimmt. Das kann ich mir nicht schönreden, das sind erstmal ja, Fakten. Und aber das ist ja erstmal ein Teil. Also ich übernehme eine Verantwortung, ich weiß um viele Dinge. Jetzt ist ja der Teil, den muss ich ja meinem Hund auch näher bringen können. Und dazu gehört natürlich auch körpersprachliche Kommunikation. Also was will ich beim Hund da erstmal erreichen, dass er sich mehr in meine Richtung orientiert? Also Körpersprachlichkeit kann ich ja nur einbringen, wenn der Hund auch ab und an in meine Richtung schaut. Also ich kann mich körpersprachlich schulen. Wenn ich einen Hund habe, der immer mit dem Blick von mir weg ist, kann ich hinten hüpfen, tanzen, da kann ich das beste Ausdrucksverhalten haben, da kann ich einen schwarzen Gurt in irgendwas haben, der wird mich nicht sehen. Also ist ja, der muss mich sehen können. Also brauche ich ja zumindest mal die Ideen, wie kann mein Hund überhaupt mal in meine Richtung schauen und wie kann ich meine Fähigkeiten, die ja für die Kommunikation relevant sind, auch einbringen. Also brauche ich ja schon mal jemanden, der zumindest mal temporär und wenn es nur mal für eine Minute ist, seinen Blick in meine Richtung bringt. Also muss ich mir ja Gedanken machen, wie kann ich meinen Hund in meine Richtung öffnen und wie kann ich mich so schnell als möglich in solchen Situationen auch da darstellen. Das kann ich erstmal in der Statik machen, indem ich mich auf den Stuhl setze, so wie ich jetzt gerade auf den Stuhl setze, mich aufrichte und überhaupt mal mich im Oberkörper ausrichte und trotzdem im stabilen Stand bin, indem ich meine Beine parallel zueinander stelle, mich aufrichte, meinen Oberkörper aufrichte, mein Kinn parallel zum Boden stelle. Und wenn der Hund das doch schon mal sieht, dass ich als Mensch in der Lage bin, ein Ausdrucksverhalten an den Tag zu legen, weil ich mich aufrichten kann, na, wenn ich natürlich immer so hänge, dann wird es auch für den Hund schwer. Das heißt, es ist ja ein Training auch für uns, nicht nur für den Hund. Kann ich überhaupt meine Beständigkeit einbringen? Kann ich das in der Statik, na, im sitzenden Modus, so dass der Hund es wahrnimmt? Kann ich aus diesem Moment in eine Verlagerung kommen? Kann ich meinen Oberkörper bewegen? Habe ich überhaupt ein Bewusstsein, dass mein Oberkörper eigentlich Bewegungen führt? Also, ne, Bewegungen beginnen im Kopf und münden in den Füßen und dazwischen ist ja ganz viel Raum. Ja, aber das Bewusstsein, dass eigentlich mein Oberkörper, also wenn, ne, wenn ich das als Kopf hier nehme, mein
Hey,
Finger.
das ist ein Podcast, die Leute sehen
Ja,
das nicht.
ich versuche es aber darzustellen. Aber wenn man seine Hand nach oben hin ausrichtet und sich wirklich vorstellt, dass die Bewegung, der Oberkörper, der Blick fallen nach vorne in die Bewegung und unsere Beine stabilisieren. Also, dass man wirklich so wie so einen kleinen Test macht. Okay, bin ich in der Lage, meinen Oberkörper fallen zu lassen? Habe ich überhaupt noch den Mut? Eigentlich natürlich vorgesehen, aber nicht mehr möglich. Viele Menschen trauen sich nicht, den Oberkörper in Bewegung zu bringen, sondern bringen erst ihre Beine in Bewegung. Für den Hund unglaublich schwierig, weil der ist ja von seiner Perspektive her, der läuft noch auf vier Pfoten. Das heißt, seine Dynamik kommt aus dem Oberkörper, aus dem vorderen Teil seines Körpers. Das heißt, da orientiert er sich ja schon innerartlich. Also muss ich ja auch meinem Hund erklären, dass er sich bei mir also spezienübergreifend an den Menschen orientiert, dass er mich im Oberkörper anschaut, dass er seinen Blick nach oben hin richtet, dass er sieht, okay, der Mensch ist in der Lage, seinen Blick einzusetzen, seinen Oberkörper zu verlagern, daraufhin in Bewegung zu kommen, dass er in dem Moment, wo er was von mir will, so wie er es auch innerartlich kennt, erstmal eine Verlagerung zum Hund entsteht. Das heißt, ich muss ja meine vielleicht erst wieder erlernten Fähigkeiten, die muss ich ja dann auch noch in der Kompetenz meinem Hund gegenüber einbringen. Zunächst einmal in stellvertretenden, sichtbaren Situationen, sodass der Hund ein Kernbild davon hat, ach guck mal, der Mensch, wenn der gewisse Abfolgen macht, wenn der sich zu mir hin verlagert, wenn er meinen Namen sagt dabei, dann habe ich ein Bild. Immer dann, wenn er was von mir will, verringert er sich die Distanz zwischen mir und dem Hund, also zwischen mir und dem Menschen.
Für viele ist ja körpersprachliches Arbeiten mit dem Hund, wenn sie das mal irgendwo gestriffen haben, heißt das so, gestriffen, gestreift haben, wenn sie da mal irgendwann vorbeigerauscht sind, ist es, wenn ich, also dann schon diese wahnsinnig spannende Erkenntnis, wenn ich meinen Hund rufe und mich nach vorne beuge, ist das kontraproduktiv, sondern ich muss einladend sein. Was weiß ich, bei dir geht es ja viel um Schultern, also ne, Schulter raus, Gewicht rausnehmen, gerne dahin gucken, wo der Hund hinkommen soll. Ich weiß nicht, ob das von dir ist oder ob das andere gesagt haben. Und wenn ich mal ein bisschen strenger mit dem Hund bin oder wenn ich meinen Raum klar machen möchte oder ihn stoppen möchte, dann lehne ich mich nach vorne, nehme den Blickkontakt auf und so weiter. Und dann denke ich so, das ist Körpersprache bei dir oder körpersprachliches Arbeiten mit dem Hund. Bei dir geht es aber weit, weit, weit darüber hinaus, ne? Richtig? Also wenn du schon sagst, man fängt wieder an, bewusst zu gehen oder seinen Körper wahrzunehmen, mit dem Oberkörper zu arbeiten. Und bei dir sind das ja manchmal Mikrobewegungen, wo man denkt, ach krass, und das soll jetzt der Hund hier irgendwie mitkriegen und das dann aber zu einem gesamten Bild dann doch wieder stimmig wird und vor allen Dingen dann auch funktioniert.
Also ich arbeite im Training ganz häufig erstmal damit, Bewegungen übertriebener darzustellen. Also es ist natürlich super fein, wenn ich mich nur noch so ganz minimal im Oberkörper verlagere zur Ansprache. Also du bist gemeint, das ist ja ein Blick, Oberkörper verlagern sich zu jemandem hin und im Nachgang kommt die Option, was ich denn vom anderen will. Also das ist ja eigentlich immer so ein Spiel zwischen Intervention, also wenn ich jemanden anspreche, unterbreche ich ja erstmal das, was er möglicherweise im Kopf hat. Und das kann ich halt körpersprachlich tun. Also in dem Moment, wo ich mich zu jemandem hin verlagere, dazu noch den Namen sage, will ich ja, dass der komplette Fokus auf mich gerichtet ist. Der soll ja alles andere ausblenden. Kleiner Anspruch des, du bist gemeint, das werden wir tun. Also das darf sich auch ein Mensch erstmal bewusst machen. Also was da alles drinsteckt, was wir alles vom Hund erwarten und wie wenig wir eigentlich von uns erwarten. Also drücke ich mich wirklich klar aus, wenn ich jemanden anspreche, muss ich ja die Distanz verringern und sagen, hey, du bist gemeint. Und im Nachgang muss ich formulieren, was ich vom anderen will. Also muss ich ihm einen Raum geben, dann auch anschließen zu können, zum Beispiel. Und das Bewusstsein haben wir häufig nicht mehr. Also wir müssen ja auch nicht mehr. Also wir müssen mit niemandem mehr in körperlichen, also in in physischen Kontakt gehen. Also ich kann mir alles nach Hause bestellen. Ich muss nicht mehr mit jemandem, ich muss nicht mehr in ein Geschäft rein, jemanden ansprechen und fragen, wo ich etwas finde, sondern ich kann es googeln, ich kann es mir schicken lassen, kann es mir vor die Tür stellen lassen. Also ich muss nicht mehr in unmittelbaren Kontakt gehen. Ich muss keinen Menschen mehr ansprechen. Das heißt, wir haben ja viele Dinge bis hierhin schon verlernt und die Jugend, in Anführungszeichen von heute, wird es noch weniger können, weil wir müssen es nicht mehr. Aber ich habe mit dem Hund einen analogen Gesprächspartner, der kommuniziert innerartlich so. Also der verlagert sich zu jemandem hin und danach schwingt er einmal mit dem Kopf und holt den anderen mit in die Bewegung hinein. Wir stehen an der Hundewiese und sind fasziniert. So, und eigentlich haben wir die gleichen Fähigkeiten. Natürlich, wir haben einen Prozess durchlaufen, wir sind inzwischen aufrecht. Das heißt, unsere Vorderläufe sind unsere Hände. Das heißt, meine Ausrichtung muss ja auch so sein, dass meine Bewegung von oben nach unten geht in meine hinteren Beine. So, die stabilisieren. Das ist beim Hund nichts anderes. Die kommunizieren aus dem vorderen Teil. Das heißt, wir verfügen grundsätzlich über alle Möglichkeiten. Wir sind uns dessen aber nicht mehr bewusst. Wir schauen nicht mehr drauf, weil wir alles für gegeben erachten. Also wir machen uns keine Gedanken mehr über unsere Blicke, wir sind auch noch dazu erzogen worden, wir machen uns keine Gedanken über unseren Oberkörper, dass der Bewegungen initiieren kann, wir machen uns keine Gedanken, dass unsere Beine sowieso logisch folgen werden. Also bevor man auf die Nase fällt, springt ein Bein dazwischen. Im schlimmsten Fall, wenn ich gestolpert bin, bringe ich noch irgendwie meine Arme, meine Vorderläufe dazwischen. Also da ist ja alles vorhanden, aber wir setzen es nicht mehr bewusst ein. Und ich glaube, das verlernt Mensch sehr, sehr früh schon, teilweise auch schon durch Erfahrungen in der Kindheit. Also wir können, das wird nicht mehr zugelassen, dass ein Kind aus dem Rutschen ins Krabbeln, ins Aufstehen, ins selbstständige Aufstehen, ins selbstständige Gehen geht, sondern es werden Momente übersprungen. Und je früher ich an die Hand genommen werde zum Laufen, desto weniger werde ich mich körpersprachlich ein Gefühl für meinen Körper bekommen, um den dann körpersprachlich einsetzen zu können. Und da versuche ich in den Workshops immer die Menschen hinzubringen, zu sagen, okay, es geht nicht um 1000 Schritte, die er mit dem Hund sofort machen muss. Aber was passiert erstmal in dem Bewusstsein, mal stabil zu stehen? Schaut man sich einen Menschen an, wie schnell er in die Dynamik geht, wie schnell er sich verliert, wenn er nur einen Moment bei sich bleiben soll. Er steht stabil und du setzt den Hund einfach mal nur davor. Du sagst dem Hund, setz dich mal dahin, ich stelle mich stabil hin. Hüftgelenksbreit die Beine, steht man hüftgelenksweit, der Oberkörper ist aufgerichtet, das Kinn ist parallel zum Boden und du atmest mal 5 Atemsequenzen auf und ein und aus und du merkst auf einmal, wie der Hund den Menschen anhimmelt und guckt und sagt, krass, so habe ich dich noch nie gesehen. Das ist eine Interpretation, aber die Ausdrucksverhalten oder die Ausdrucksweisen des Hundes sind spannend. Die gucken auf einmal ihren Menschen mit ganz anderen Augen an. Nur weil er da stabil steht. So, das heißt, der Hund nimmt zum ersten Mal in der Statik einen körperlichen Ausdruck wahr, der erstmal nur heißt, ich stehe hier, ich nehme diesen Raum ein und wenn du magst, guck es dir mal an, ich habe Fähigkeiten. Und wenn man aus dem stabilen Stand dann noch sich einmal kurz zum Hund hinverlagert, mit einer leichten Schrittstellung, dabei den Namen sagt, merkt man auf einmal, wie der Blick des Hundes sich plötzlich fokussiert. Und wenn man dann noch eine seitliche Öffnung mit der rechten Schulter ins rechte Bein macht, wenn man links angesprochen hat, dann zeigt der Hund auf einmal ein Anschlussverhalten. In dem Moment kann ich ja eine Fähigkeit, völlig banal, also Körpersprache ist ja endlich. Also natürlich könnte ich das Ganze vielleicht auch noch auf dem Kopfstand machen, aber es ist ja endlich. Aber wenn ich nicht die Grundlagen für mich sensibilisiere, überhaupt mir nochmal zugänglich mache, dann werde ich natürlich in den übersteigerten Stresssituationen niemals darauf zurückgreifen können. Das heißt, ich muss ja mich dafür sensibilisieren, dass es nachher eine Natürlichkeit ist. Es darf keine Anstrengung mehr sein. Das ist aber das, was häufig passiert. Die Menschen versuchen im Training, sich wahnsinnig anzustrengen und danach fallen sie sofort zusammen, also in sich zusammen. Ja, natürlich kann ich nicht dauerhaft mit dem Oberkörper stabil laufen, dass es wirklich auch eine Festigkeit hat. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber ich muss es darstellen können. Ich muss es darstellen können, ohne am Ende darstellerisch zu sein. Es muss authentisch sein. Ich muss die Fähigkeit haben. Und dafür brauche ich Training. Ja, und das kann ich jeden Morgen beim Kaffee trinken machen. Ich kann einen Kaffeebecher in der Hand haben, richte mich einmal stabil auf, richte meinen Oberkörper auf, ja, und trinke oben einen Schluck Kaffee. Also den trinke ich ja eh nicht hier, wenn ich den Kopf geneigt habe, sondern den trinke ich, wenn ich nach oben hin ausgerichtet bin. Also habe ich eine Aufrichtung. Das Ganze kann man noch mit Atmung versehen. Also man kann das noch viel dezidierter machen. Das mache ich dann in Vertiefungsworkshops. Gehe ich mit den Menschen natürlich auch in das Thema Atmung hinein. Also wie kann ich noch mehr meinen Oberkörper stabiler aufrichten? Wie kann ich noch mehr zu mir kommen und wahrnehmen? In den Grundlagen erkläre ich erstmal nur stabiler Stand und wie setze ich eine Ansprache und wie kann ich aus der Ansprache dann dann fortfolgende Bewegungsabläufe herleiten. Und das Phänomenale dabei ist, wenn der Mensch bereit ist, sich ein Stück zu verändern, seinen Körper ein bisschen bewusster wahrzunehmen und einzusetzen, dann laufen viele Hunde plötzlich wahnsinnig orientiert an ihrem Menschen mit. Und dann bist du noch weit entfernt von irgendwelchen Hilfestellungen, Umlenkungen, Interventionen, was auch immer, sondern du merkst auf einmal, dass der Hund sagt: Ach krass, so habe ich meinen Menschen noch nie gesehen. Also auf einmal entsteht ein Interesse, wenn Kompetenz plötzlich sichtbar wird, Fähigkeiten, ne, jemanden dort anzusprechen, wo er ist, und im Nachgang zu formulieren, was ich vom anderen will. Und das sind so die Momente, die mich vor 17 Jahren das erste Mal zum Thema Longieren fasziniert haben, dass ich auf einmal merkte, okay, da gibt dir ein Hund ein Feedback, wenn du dich wiederkehrend nachvollziehbar bewegst, der bleibt auf einmal viel länger mit dir im Kontakt. Das waren so die ersten Erlebnisse. Und dann habe ich ja sukzessive auch viel, viel dezidierter gemacht. Okay, wie kriegst du einen Menschen dazu, überhaupt einmal systematischer sich in Bewegungen zu bringen? Also aus der Statik in die Bewegung, um am Ende wieder in der Statik zu münden. Das ist ja ein Teil unseres Lebens. Also wir starten aus einem ruhigen Moment und wir bewegen uns schnell, langsam überhaupt. Und dann kommen wir ja wieder in die Statik. Und das ist ja auch das Leben mit dem Hund. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil. Na, wir starten gemeinsam. Dann gibt es Freiräume, wo jeder auch sein eigenes Verhalten zeigen darf. Aber in dem Moment, und das kann ja wie ein Ritual sein, in dem Moment, wo ich dich anspreche, weil du mich so kennengelernt hast, ne, der hat ja ein Bild. Im besten Fall hat der Hund ja ein Bild von mir. Immer dann, wenn ich dich anspreche, geht mein Blick, mein Oberkörper in eine Distanzverringerung zu dir. In dem Moment erwarte ich von dir, dass du deinen Blick fokussiert, deine Muskulatur anspannst. Das ist ja das Bild, was er erstmal überhaupt mal visualisieren muss. Also braucht der Mensch die Fähigkeiten dazu und der Hund visualisiert es und das merkt er sich erstmal. Nur ganz banal. Und das übertrage ich ja dann an vielen anderen Stellen. Natürlich, wenn er ein Stück vor mir läuft, dann verlagere ich mich trotzdem zum Hund hin. Also ich nehme trotzdem die Distanzverringerung, aber nutze den Namen. Und in dem Moment ploppt beim Hund aber ein Bild auf. Ah, immer dann, wenn mein Name kommt, dann verringert der Mensch die Distanz zwischen mir und ihm. So, das ist ja erstmal ein Riesending. Und das unterschätzen wir so. Also, wie viel Hunde tatsächlich erstmal auch visualisieren müssen. Es ist nicht nur, ich höre etwas oder ich rieche was. Die wissen, wo wir sind. Die haben ja viel, viel mehr Fähigkeiten. Ich kann sogar ganz platt sagen, durch körpersprachliche Kommunikation nötige ich ihnen sogar ein bisschen Verdummung ab. Also ich will ja, dass mein Hund viel, viel mehr in meine Richtung schaut. Je mehr er in meine Richtung schaut, desto klarer kann ich körpersprachlich kommunizieren. Aber ich will ihm auch sagen, ich rede da nicht die ganze Zeit nur Schwachsinn, sondern ich habe Ideen im Kopf. Na, du kannst dich an mir orientieren, weil ich weiß, wann wir abbiegen müssen, wohin wir abbiegen müssen. Ich weiß, wann wir stehen bleiben müssen. Und wenn du dich an mir orientierst, kannst du das alles im körpersprachlichen Ausdruck erkennen. Und auf einmal merkt der Hund, wow, krass, der Mensch weiß wirklich, wovon er redet, wenn es auch erstmal nur temporär ist. Das ist ja das, was im Training passiert. Aber ich kann erstmal temporär sagen, Hund, ich verfüge über die Fähigkeit, wenn ich was von dir will, verringere ich die Distanz zwischen dir und mir und im Nachgang formuliere ich, was wir tun wollen. Und an der Stelle kommen wir wieder zusammen, streicheln, ne, gehen kurz in den körperlichen Kontakt und im Nachgang geht's weiter. Das haben wir verlernt, also als Menschen. Wir halten die Fähigkeit, ne, jemandem was nachzurufen. Das merken wir auch im Umgang, im sozialen Umgang. Wenn wir merken, jemand ist irgendwohin fokussiert, dann sprechen wir den an. Wenn keine Reaktion kommt, werden wir lauter und lauter. Aber wir verringern ungern die Distanz. Was aber sinnig wäre, ne, merkt man dann auch, wenn man dann hingeht und den ganz leicht berührt, den Menschen, dann kommt auf einmal der Reflex zu einem und sagt: Ach, ich habe dich gar nicht wahrgenommen, ich habe dich gar nicht gehört. Und das ist mit dem Hund nichts anderes. Und das Bewusstsein, sich selber erstmal zu verschaffen, heißt natürlich auch, sich Zeit für sich selber zu nehmen und achtsam mit sich selber zu sein und nicht so schnell den Anspruch an den Hund zu richten, sondern erstmal an sich zu richten. Und das kann ich
Das
jeden
ist,
Tag machen.
ich glaube, das ist für viele Menschen eine große Herausforderung, und gar nicht so ein leichter Weg. Die Frage, was jetzt verbessert werden könnte in der Beziehung zu meinem Hund, wenn ich dieses Körpersprachliche mit einbaue und mich da mit auseinandersetze, die hast du schon ein bisschen einen Teil beantwortet. Hast du schon gesagt, die Verbindung und die Beziehung zu meinem Hund, bekommt eine ganz andere Aufmerksamkeit, oder ich bekomme von meinem Hund unter Umständen eine ganz andere Aufmerksamkeit, aber da steckt, glaube ich, noch mehr da drin, ne? Wenn ich nicht permanent über hier bleib, Sitz, Platz, aus, komm, agiere mit meinem Hund, sondern in dieses, also mir selber meines Körpers bewusster werde und das einsetze im Hundetraining. Also außer dass ich eine bessere Beziehung zu meinem Hund habe, gibt es da noch irgendwelche Vorteile, warum man sich damit mal auseinandersetzen könnte oder
Ja,
sollte?
ich finde es ja wesentlich entspannter, wenn sich der Hund auch in unsere Richtung oder innerhalb der Gemeinschaft orientiert und nicht ständig im Außen ist und ich auf der Hut sein muss, dass ich den immer wieder reinholen muss. Also ja, ein Grundverständnis dafür, dass wir uns orientiert miteinander bewegen können und nicht ich mich dafür anstrengen muss, dass mein Hund bei mir bleibt, sondern dass mein Hund sagt, ey, cool, ich habe Bock drauf. Und dann merkt man auf einmal, dass ein gemeinsamer Spaziergang auch ziemlich ermüdend sein kann. Also, dass ein Hund wirklich auch platt nach Hause kommt und ich vielleicht nicht noch 50.000 Hobbys suchen muss, damit mein Hund endlich mal müde ist, sondern orientiert, abgestimmt mit jemandem zu sich zu bewegen, im Gespräch miteinander zu sein. Und da entstehen plötzlich Gespräche. Man merkt, der Hund bleibt da und dann merkt man auch mal an einer Stelle, oder, ja, aber das ist schon ziemlich wichtig, da nochmal, nö, lass das mal sein, was du da im Kopf hast und kehr wieder zu mir ein, weil jetzt gerade müssen wir die Reihen nochmal schließen. Das fördert ganz viele das Miteinander, das Grundverständnis. Das ist aber nicht nur in der Bewegung, sondern ich finde auch im Häuslichen auch herauszufinden, wie viel braucht mein Hund denn? Also ich kenne Hunde, die sind eigentlich super zart besaitet, aber der Mensch ist, weil er in Unkenntnis ist, häufig viel zu grob. Also macht eigentlich viel zu viel. Und beim Hund, wo es notwendig wäre, ist es viel zu wenig. So, also die Menschen haben häufig keine Dosis. Und was kann ich auf einmal erkennen? Hey, bei dem brauche ich gar nicht so viel, aber es muss trotzdem klar sein. Es muss nachvollziehbar sein. Bei dem brauche ich auf einmal viel, viel mehr. Also da muss ich mich viel mehr einbringen. Aber es ist ja nicht nur das Einbringen, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern auch für den Hund ein Verständnis, was wird denn da im Nachgang formuliert? Also, dann kann es völlig Spaß, es kann richtig Spaß machen. Das, was ich häufig als Feedback bekomme, ist, aber es ist nicht nur auf den Hund bezogen, sondern auf einmal kann ich mich ganz anders auch in Gruppen einbringen. Ne? Ich spreche die SchülerInnen plötzlich ganz anders an, meine Kundinnen spreche ich ganz anders an. Ich kann denjenigen fokussiert ansprechen, den ich meine und nicht immer pauschal oder jeder fühlt sich angesprochen oder nie fühlt sich jemand angesprochen, wenn ich rede, sondern man lernt plötzlich auch jemanden ins Spotlight zu setzen. Und das ist ja der Moment der Ansprache. Ne? In dem Moment geht volle Konzentration auf jemand anders. Und im besten Fall weiß ich in dem Moment ja schon, was ich vom anderen will. Das ist ja, kennen wir auch. Also wenn wir einfach nur angesprochen werden und dann sagt ihr, ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich dich fragen wollte, dann sagen wir, ja, dann sprich mich doch nicht an, dann störe mich doch jetzt nicht in dem Verhalten. Wenn man aber merkt, da spricht dich jemand an und sagt, du, es wäre total cool, wenn du einen Schritt zur Seite gehst, damit wir hier weitermachen können, dann nimmst du das total gut an. Ja, wenn es aber dann nicht klar ist, was der andere von einem will, dann wäre es auch nicht cool, dass ich angesprochen werde. Und ich glaube, das Bewusstsein schafft ja auch, also gerade die Kombination Name sagen und zeitgleich den Oberkörper zu jemandem hinzuverlagern, den Blick dorthin zu bringen, ist natürlich auch dieser Moment der Fokussierung. Du bist gemeint und danach kommt die Information, was wir tun wollen. Und das mit der richtigen Dosis auch und auch mit einer Einschätzung am Ende. Ne? Also es gibt Situationen, wo du ein bisschen mehr brauchst und es gibt Situationen, wo du weniger brauchst. Also sowohl am Individuum als auch in der Situation stimmig zu sein. Und dazu brauchst du natürlich Erfahrungswerte. Also wie viel kann ich einbringen? Was liegt mir und was liegt mir überhaupt nicht? Und auch da zu verstehen, dass Körpersprache total verbindend sein kann. Vor allen Dingen, wenn ich hinten raus formulieren kann. Also Ansprache ist ein Ding. Aber das Wesentliche ist doch, dass ich im Nachgang formulieren will und doch können muss, was ich vom anderen will. Also, wie wollen wir denn eigentlich sein? Das ist ja eine Grundvereinbarung. Ne, will ich dich immer nur irgendwo kurz ansprechen, wieder rausholen? Oder will ich mit dir zumindest alternativ eine Absprache haben? Wenn ich dich angesprochen habe, dann formuliere ich erstmal, komm her zu mir, komm nah zu mir und bleib bei mir. Das kann ja eine Grundlagenverabredung sein. Das kann ich im Häuslichen anfangen, also für den Hund plötzlich was Vertrautes. So, das heißt, egal was von außen kommt, wir schließen uns zusammen und dann treffen wir eine Entscheidung, wie wir uns in dieser Situation weiterverhalten. Das kann ja auch eine Entscheidung sein, der Hund ist wieder bei mir und man trifft eine Vereinbarung mit dem Gegenüber und sagt, ach, okay, nee, wir können gerne zusammen, ja, dann, ne, Hund, viel Spaß. Also ich darf auch Ja sagen, wenn wir eine gute Grundvereinbarung haben. Ja, und das ist so ein Grundverständnis, was, glaube ich, vielen zunächst einmal also fehlt, aber eben plötzlich auch, es entsteht was. Man merkt auf einmal, ach krass, also Hunde verstehen, wenn wir in den Raum eintreten. Die verstehen auch, wenn ich im stabilen Stand mein Gewicht auf dem rechten Bein habe, wenn der Hund links von mir ist und ich habe mein Gewicht auf dem rechten Bein, dann merke ich auf einmal, dass der Blick viel leichter zu mir hochkommt. Wenn ich mir auf einmal aufs linke Bein verlagere, merke ich, da entsteht eine muskuläre Anspannung. Und wenn ich den Druck da drauf lasse, dann geht der Blick des Hundes raus. So, das sind ja Feststellungen. Also, okay, wenn ich so leicht jemanden dazu bringen kann, aus einer Situation rauszubringen, dann wäre es ja auch ein leichtes zu sagen, nach der Ansprache, also wenn ich mich zum Hund hin verlagere, einen Schritt nach vorne zu machen und ich merke, der zeigt ein direktes Anschlussverhalten. Und das wechselseitige Erleben, also der Mensch muss erleben, da passiert was, aber ich glaube, dass es Hunde auch brauchen. Ich glaube, dass sie eigentlich ganz häufig den Blick in Richtung Kompetenz richten. Und das merkt man auch, wenn Hunde in Hundegruppen kommen. Die gucken sich häufig erstmal um, wer kann denn hier was? Also wer weiß, wo man Getränke bekommt, wo man Essen bekommt, wie man mit jemandem umgehen muss. Also das ist ja vielleicht auch manchmal fatal. Also hat man einen Hund, der sehr, sehr gut orientiert an dem Menschen ist und aber auch selber sehr, sehr klar ist, dann orientieren sich ganz viele Hunde erstmal innerartlich an diesem Hund. Also die schauen nicht, welche Kompetenz hat der Mensch. Das ist aber der Moment, den ich brauche. Und aber erstmal ist es ja spannend. Also sie gucken ganz häufig, wer versteht denn hier das ganze Zusammenleben? Wie tickt denn diese Gemeinschaft? Und wenn ich mich als Mensch aber da immer rausnehme oder immer nur erst auftrete, wenn ich dem Hund irgendwelche Tricks beibringen will, aber nicht über die soziale Struktur informiere, wie wollen wir miteinander umgehen, dazu gehört nicht nur ein körperlicher Ausdruck, sondern auch ein Verständnis dafür, dass das Nähe ein hohes Gut ist. Also wenn es nur die Körpersprache wäre, die ich da vermittle, das wäre, also ich könnte sagen, das wäre super easy. Also Menschen dazu zu bringen, körpersprachlich sich auszudrücken, ist leicht. Aber ich brauche natürlich noch mehr Verständnis davon, ne? Also wie strukturiere ich dann plötzlich auch nochmal meine Gemeinschaft neu? Wo sind die Hauptthemen? Nähe und Distanz, Nähe zu den Konditionen des Hundes sind häufig gar kein Problem. Zu den
Umfassend.
Konditionen, ja, zu den Konditionen des Menschen sieht es dann aber schon anders aus. Und damit bist du eigentlich bei einem der Hauptthemen. Na, wie kann ich noch ein bisschen mehr über die Persönlichkeit erfahren? Wie kann ich mit der Persönlichkeit, wie kann ich, wenn ich diese Persönlichkeit vor mir habe, mich überhaupt körpersprachlich einbringen? Also, na, da muss ich erstmal ein Interesse dran wecken. Also er sagt, ah, okay, krass. Ich gucke mir den Menschen nochmal anders an. Wecke auf einmal eine Kooperationsbereitschaft beim Hund, die da ist, aber nie gefördert wurde. Und auf einmal nimmt er in der Kooperationsbereitschaft wahr, ach krass, ach so sieht mein Mensch aus. Also ich erlebe, ich würde so gerne mal ein Interview mit dem Hund führen in der Arbeit. Ich erlebe so häufig, dass Hunde vom Ausdrucksverhalten so wirklich die Augen auf einmal so groß machen und sagen, krass, so habe ich meinen Menschen noch nie gesehen. Und dann auch wirklich so bereitwillig mitmachen, die Menschen dann auch sagen, so habe ich meinen Hund noch nie erlebt. Und den Gedanken würde ich gerne mal, also dass der Hund live sagt, ja, krass, mein Mensch hat sich gerade ein Stück verändert, der bringt sich ganz anders ein. Und ich wusste gar nicht, dass der so kompetent ist. Das ist meine Interpretation dazu. Und ich werde nie eine tatsächliche Antwort dazu bekommen. Das ist einfach nur der Erfahrungswert aus so vielen Hunden, die ich in den Workshops erlebe. Aber das ist schon geil, wie wenig Sachen das auf einmal geht. Und damit ist nicht gemeint, ne, Körpersprache, so ich hüpfe, ich tanze, ich mache mich interessant oder ich werde richtig massiv und blocke jemanden. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Da sage ich mal, warum? Also warum gehen wir auf der einen Seite immer in alle Extreme hinein? Man kann ja erstmal gucken, also will ich wahrgenommen werden, nur weil ich super gut hüpfe und tanze? Oder will ich wahrgenommen werden, nur weil ich massiv werde? Oder will ich wahrgenommen werden, weil ich selber da bin. Na, auch wer in der Statik ist, ist wer. Ja, auch das glauben ja viele Menschen nicht, weil irgendjemand mal in den Raum geworfen hat, Hunde könnten Statik nicht so gut sehen. Das ist ja auch das, was auf Hundeplätzen häufig passiert. Wenn Menschenansammlung ist, donnern die in die Beine rein. Erstaunlicherweise, wenn man in einem engen Mischwald steht und die Hunde mit Vollgas rumlaufen, laufen seltenst Hunde gegen diese Bäume. Also es widerspricht ja völlig dieser Behauptung. Ja, also nee, weil viele Menschen auch schon immer auf dem Sprung sind. Also man bleibt ja auch selten stabil stehen. Man nimmt diesen Raum ein, ja, ohne vom anderen schon was zu wollen, aber man will wahrgenommen werden. Und alleine darüber kann man, das ist ja eine coole Achtsamkeitsübung auch zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt hier stabil hin. Ich bringe immer das Beispiel, morgens beim Zähneputzen, abends beim Zähneputzen, stabiler Stand, Zahnpasta drauf, erstmal einen Moment innehalten, dann die Schneidezähne nach vorne putzen, dann die Backenzähne. Und plötzlich merkt man, ich stehe auf einmal viel besser und für den unteren Rücken ist es auch gut. Und wenn ich das Ganze weit raufnehme, weil ich ins Zwerchfell atme, kann ja noch mehr passieren. Und dann passieren ganz tolle Dinge. Und da bin ich noch weit entfernt von, okay, da musst du noch mehr machen und beweg dich noch dynamischer. Es ist häufig die Entdeckung der Langsamkeit, um überhaupt eine Sauberkeit für ein Gespräch hinzubekommen.
Weißt du, was ich mache? Ich
Was?
werde das hier nicht als Podcast rausbringen, sondern ich mache da einfach ein Buch draus.
Ja, mach.
So machen wir das. Ich hätte noch 1000 Fragen, aber ich glaube, dann reden wir noch 2 Stunden. Deswegen würde ich jetzt so richtig Richtung Abschluss kommen. Ich kann unterstreichen, um dann auch noch mal was zu dem Thema sagen zu können. Ich kann unterstreichen, dass das mit der Körpersprache, also ich bin ganz, ganz weit von deiner Erfahrung entfernt, also wirklich massiv weit, aber ein bisschen damit bin ich schon in Berührung gekommen. Und ich habe ja gesagt, ich habe so einen Angsthund, wo man immer denkt, oh Gott, alles, was passiert, ist ganz schrecklich. Und das ist es natürlich nicht. Und ich glaube, ich bin jetzt auch ein ganz gutes Frauli für ihn, weil ich mich davon nicht abschrecken lasse. Also ich habe kein Mitleid. Ich habe Mitgefühl, aber ich habe überhaupt gar kein Mitleid. Und
Genau
wenn ich
richtig,
weiß,
ja.
hier passiert nichts, dann muss der mit. So, und ich glaube, das hat uns auch in einem Jahr wirklich nach vorne geboostert, wo andere deutlich länger für brauchen. Und ich habe dann mal gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie der so körpersprachlich ist, und habe gedacht, pass auf, Matteo, das ist jetzt mal mein Raum. Ich möchte, dass du mal einen Schritt zurückgehst. Hat er auch gemacht und ist dann sofort wieder einen Schritt nach vorne, wo ich dachte, ach, das ist ja spannend, weil jemand, der ihn als Angsthund sieht, hätte gesagt, ach, der Arme, und der will bei mir bleiben und der mag nicht so. Und ich denke, nee, das ist also der Hund, den ich hinter der Angst dann habe. Krass, da bin ich ja mal gespannt, was uns dann noch so erwartet.
Naja, und es sind ja die Erlebnisse, die er hat, die er verknüpft hat, ne? Also dass die er mit Angst belegt hat, aber in anderen
Ja, klar.
Situationen ist er eben nicht. Und dann
Ja, und der kann das
das
auch, dann
zeigt halt
geht er
die
einen Schritt wieder vor und dann habe ich seine
Größe.
Foto auf meinem Fuß, wo ich denke, ach, das ist ja, ach, guck mal, das ist wie schön.
Na, aber
Dann.
der braucht die, nee, du, der will an die Hand genommen werden. Der will
Genau,
nicht
der will,
so.
das ist ganz süß, oder der ist halt unkoordiniert, ne, und der weiß nicht, wo er seine
Ja,
Pfoten
ja,
hinsetzt. So.
ja.
Und das, wenn
Weihnachtshund.
du, klar kann das alles sein, und deswegen habe ich das öfter gemacht und das war reproduzierbar, wo ich dachte, ach Mensch, das ist ja, da weiß ich gar nicht, ob ich will, dass der seine Angst verliert. Wer weiß, was dann dahinter kommt. Also das ist sehr, 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 sehr spannend, aber auch eine große Einladung, dann wieder offen zu sein, um seinen Hund vielleicht nochmal neu kennenlernen zu können, wenn es denn so ist,
Total.
oder besser kennenlernen zu können.
Ja, das mache ich ja in den Workshops, ne? Also
Genau.
es ist ja immer die Mischung zwischen ein Stück der Persönlichkeit auch nochmal anders zu betrachten oder überhaupt kennenzulernen und dann eben sich selber körpersprachlich zu schulen, einen Hund einzusetzen, anzuwenden. Das ist immer so die wichtige Kombination. Also wie öffne ich auch den Kopf des anderen, um ranzukommen.
Ja, für die Menschen, die jetzt genauso wie ich immer sehen, oh, Sammy hat einen Workshop, oh, ausgebucht. Wie kann man, wenn man sagt, ich möchte da gerne mit anfangen, wie kann man da kleine Schritte gehen, ohne den Hund zu einem Versuchsobjekt zu machen?
Also ich habe ja die Bücher, über die haben wir schon gesprochen. Dann gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Online-Workshop Körpersprachlich Arbeiten beim Kosmos Verlag. Da kriegt man auch 15% Rabatt, wenn man
Schickst du mir am
TN-Sammy,
besten alles, das
schicke
packe
ich
ich in die
dir.
Shownotes,
Ja,
genau.
bring's in die Shownotes rein. Da kommt ja auch immer auf den Lerntyp an, aber da visualisiere ich die Sachen, da sind verschiedene Anleitungen drin, wie man sich körpersprachlich schulen kann, wie man es auf den Hund anwendet, mit verschiedenen Hundetypen auch. Da kriege ich ganz viel Feedback. Wow, okay, da konnte ich mich schon mal ganz anders reinversetzen, als jetzt nur die Audiospule zu hören oder nur ein Buch gelesen zu haben. Da kann man sich schon ganz gut einbringen oder fortbilden. Und dann kann ich immer nur sagen, also auf meiner Homepage werden die Termine immer so im September veröffentlicht fürs nächste Jahr, auf longieren-mit-hund.de. Da findet man dann die Links zu den einzelnen VeranstalterInnen. Und es lohnt sich auch die Warteliste schreiben zu lassen.
Okay.
Das, was ich mache ja nur Workshops unter der Woche. Ich mache keine Wochenendsachen mehr, weil ich gerne auch bei meiner Familie inzwischen viel, viel mehr Zeit verbringe. Also immer schon gerne da war, aber jetzt auch die Zeit habe, da zu sein. Genau, und deswegen gibt es immer mal wieder jemand, der abspringt. Und wenn man selber flexibel ist, gibt es auch kurzfristig immer mal wieder einen Platz. Und genau, also das sind so die Maßnahmen. Und da habe ich auf meiner Homepage kann man auch sehen, ich biete verschiedene Sachen an, vom Blogseminar über Einzelseminare. Longieren nimmt nur noch, glaube ich, so 30% ein. Da drehen wir aber dieses Jahr auch nochmal ein neues Longier-Video mit didaktischer Anleitung, wo ich auch als Trainerin nachher gut mitarbeiten kann, wo der didaktische Faden auch aufgenommen wird. Genau,
Cool.
so
Also Leute, es
wäre
hat sich
mal.
noch nie so sehr gelohnt, in die Shownotes zu gucken, wie bei dieser Podcast-Folge. Und Sammy, danke dir sehr, 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 sehr. Ich könnte wirklich stundenlang mit dir reden. Und ich werde, also das mit dem Webinar, super, das werde ich mir auf jeden Fall angucken mit diesem mit der Körpersprache. Und dann werde ich nochmal zusehen, ob ich dieses Jahr vielleicht irgendwo dir persönlich um den Hals fallen kann und nochmal danken kann, dass
Ich
du
würde mich
ein zweites Mal zu
sehr
Gast warst.
freuen.
Vielen, vielen Dank. Es war großartig.
Vielen Dank für die Einladung. Einen schönen Tag.
Danke.